Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, die Konkurrenz, der neue ORF-Stiftungsratsvorsitzende Lederer hat das Studio verlassen. Gott sei Dank keine Übernahme von Ö24 durch den ORF erfolgt. Und deshalb können diese beiden Herren jetzt Platz nehmen und die Diskussion führen, die sie im ORF nie führen dürften, nämlich Peter Westenthaler und Josef Czap. Und sie werden heute natürlich am Schluss sehr, sehr heftig diskutieren über diesen Krieg zwischen Iran und Israel. Bin gespannt, da gibt es zwei sehr kontroversielle Meinungen. Sollten Sie unbedingt dranbleiben, das wird heiß, das wird spannend am Schluss. Sie werden über das Waffenverbot und das heute neu beschlossene Messenger-Überwachungsgesetz diskutieren. Sie werden über die Frage reden, sind wir jetzt wirklich pleite, nachdem der Herr Badl vom Fiskalrat erzählt hat, dass jetzt also weit und ferne, weit und breit kein Blick mehr auf ein positives Budget da ist. Und am Anfang müssen wir natürlich dort weiter tun, wo Heinz Lederer gerade aufgehört hat. Der hat uns ja gerade erzählt, wie er jetzt den ORF wunderschön neu gestalten wird, wie er die Haushaltsabgabe so kommunizieren wird, dass jeder Österreicher sie lieben wird und wie er drittens als kleiner Drachentöter gegen Amazon, Google, Facebook und wie sie alle heißen, antreten wird. Und das alles soll er gewinnen. Und ich glaube, der Peter Westenthaler glaubt es nicht ganz. Da hat es ja gestern schon heftig gekracht, habe ich gehört, im ORF-Stiftungsrat. Peter Westenthaler gegen Heinz Lederer, das ist ja wie Simmering gegen Kapfenberg oder in dem Fall Favoriten gegen Wien innere Stadt. Ja?
Nein, eigentlich nicht. Ich schätze den Heinz Lederer.
Hat er auch gesagt.
Ich kenne ihn sehr lange.
Er schätzt dich auch, er ist nur in allen Punkten anderer
Meinung. Ja, das ist ja schön, oder? Ist das nicht schön in einer Demokratie, in einem freien Land, dass man sich wertschätzt persönlich, aber inhaltlich anderer Meinung? Das ist die Demokratie, bei uns ist das auch ähnlich. Ne? Das ist, der Punkt ist eigentlich, er ist zwar gestern gewählt worden, übrigens auch mit meiner Stimme, ich habe ihm auch den Vertrauensvorschuss gegeben. Das ist in seiner Fraktion leider nicht so klar gewesen, weil da haben sich zwei enthalten, das muss man sich auch mal vorstellen, der Sozialdemokraten, die ihn nicht gewählt haben. Okay, das muss er sich mit denen ausmachen. Aber das einmal zur Seite. Der Punkt ist, dass dieser Stiftungsrat, so wie er sich gestern konstituiert hat, leider nicht gesetzeskonform ist, sondern dass er illegal ist.
Wieso?
Das kann ich da leicht erklären, weil es die Regierungsparteien, nämlich ÖVP und SPÖ, nicht geschafft haben, gesetzeskonform die Vertreter der Bundesregierung in dieses Gremium zu senden. Kleine Erklärung, es gibt einen Publikumsrat, der wurde vor dem Stiftungsrat bereits vor zwei Wochen gegründet. Und aus diesem Publikumsrat werden 9 Mitglieder nach dem Parteienverhältnis 4 ÖVP, 4 SPÖ, 1 NEOS, so viel zur Unabhängigkeit des ORF, werden dann in den Stiftungsrat gesandt. Und jetzt kommt diese Entscheidung dieser 9 Regierungsstiftungsräte, die vom Publikumsrat in den Stiftungsrat kommen, wurde auf Basis eines Beschlusses des Publikumsrates vollzogen, wo aber in diesem Publikumsrat zumindest 2 Regierungsräte waren, die jetzt nicht mehr sind, wenn wir drauf kommen,
sagen, aber verschüsst
das haben. Ist unvereinbar, weil das nämlich 2 Parteifunktionärinnen
waren. Die Frau Aubauer
und die ehemalige Justizministerin.
Genau.
Also 2 klassische ÖVP-Parteifunktionäre in charge, weil die eine ist noch beim ÖAB, der andere ist beim Pensionistenverband, beim Schwarzen tätig. Die hat die Regierung.
Das ist illegal.
Nicht wissen, dass
aber
man das nicht
darf. Tschüss, die sind ja gar nicht.
Aber die haben im Publikumsrat die Entscheidung getroffen für die Stiftungsräte.
Daher und was sind, heißt das
jetzt? Daher sind die Stiftungsräte, die neuen, die gestern, diese neuen Hanseln, die da von der Regierung gestern im Stiftung sind, illegal.
Das Sie heißt, sind, du willst den Stiftungsrat in die Luft sprengen?
Wir haben ja gestern sogar mit einem weniger begonnen. Nicht mit 35, sondern mit 34.
Ja, weil die Frau Aubauer ja.
Weil sie plötzlich doch drauf gekommen ist, dass sie nicht legal da drinnen ist. Ein Tohuwabohu, ein Chaos, in Wahrheit ein Skandal, dass sich Regierungsparteien, mittlerweile 3 an der Zahl, nicht einmal das Gesetz anschauen, was ist vereinbar und was ist unvereinbar. Warum ich das so gut weiß, ist, weil ich habe das damals im Jahr 2001 mit dem Andreas Kohl formuliert, dieses Gesetz, was vereinbar ist und was nicht. Daher weiß ich das also genau und daher weiß ich auch, und ich habe ja mittlerweile einen Nachwuchs bekommen im Stiftungsrat, wir sind ja jetzt zu zweit, ich habe einen Universitätsprofessor, einen wirklichen Experten in allen Rechtsfragen und der sagt, das ist, was heute passiert ist, alle Beschlüsse und auch die künftigen werden ungültig sein, weil wir das beim Verfassungs- und Verwaltungsgerichtshof ankämpfen werden. Also das ist so eine absurde
das heißt,
Geschichte.
Ab sofort ist der ORF führungslos, weil du sagst, der Stiftungsrat so ist nicht legal.
So ist es. Daher waren auch seine Beschlüsse gestern nicht legal.
Ich hoffe, der Herr Lederer hört
das der Heinz, draußen. Der Heinz ja. ein bisschen laut, ja. Er ist kein legal gewählter Stiftungsratsvorsitzender. Und ab nächster Woche werden wir das rechtlich bekämpfen und warten dann auf ein Urteil. Und wenn, so wie es ja schon einmal war, darf man nicht vergessen, der Verfassungsgerichtshof hat ja schon einmal dieses Gremium gehoben, weil zu viel Regierungseinfluss war. Und jetzt haben wir denselben Regierungseinfluss, aber auch noch Unvereinbarkeiten. Eine völlig unfähige Regierung, die nicht einmal in der Lage ist, ein ORF-Gremium zu besetzen. Das ist das Ergebnis der gestrigen Sitzung.
Also Peter Westenthaler, der Robin Hood aller Gebietsaler, könnte man sagen,
das ist, das zweite
ist jetzt
Thema.
Der Meinung, du blast diesen Stiftungsrat in die Luft
ja.
und da bist du sicher? Oder ja. das ist der Wunsch an den lieben
Nein, Tod? Noch einmal, es ist ja schon einmal passiert. Es war der Kollege,
ja,
es war der Kollege Doskozil, der ja. sehr bekannte Herr Doskozil ja. aus dem Burgenland, ja. ja. der eine Verfassungsbeschwerde gegen genau. den Stiftungsrat vor mittlerweile 2 Jahren eingebracht hat. Und daher hat der Verfassungsgerichtshof diesen Stiftungsrat gehoben. Und ich mache jetzt Copy-Paste quasi. Ich nehme das jetzt und mache das auch.
Ja, aber die zwei Damen haben sich eh vertschüsst. Also wo ist das Problem?
Das Problem ist, dass sie erst nach der Wahl vertschüsst haben. Sie haben mitgewählt im Publikumsrat, obwohl sie nicht gültig da drinnen gesessen sind. Weißt du, was ich meine? Das heißt, sie haben ihre Stimme abgegeben, die nicht gültig war.
Und sie sind auch noch nicht ersetzt.
Und sie sind auch noch nicht ersetzt. Das ist alles ein Tohuwabohu. Ich muss eine Peinlichkeit für diesen Stiftungsrat, dass die Regierungsparteien so versagen bei der Besetzung der Gremien und dass sie dieses Gremium nicht entpolitisiert haben, sondern weiterhin 4-4-1,
rot-schwarz, also es ist peinlich. Du bist ja ein Schuldiger, wenn ich das so sagen darf. Du bist ja Mitschuld an der Politisierung des ORF, weil du da ja seit Bruno Kreisky kräftig da auf diversen Servietten und sonstigen Unterlagen mitgebastelt hast, dass es rote und blaue und schwarze Freundeskreise gibt und dass dieser Stiftungsrat ja eigentlich ein Parteikasperltheater war. Du warst übrigens an der Spitze mit dabei. So, wie siehst du denn das heute im Abstand und mit der Alterswürde?
Wir sitzen da.
Hast du da ein Chaos angerichtet?
Nein, nein.
So wie der Peter Westenthaler jetzt sagt? Oder sagst du, das ist eh das Beste aller Zeiten?
Wir sitzen da, um ehrlich zu diskutieren.
Genau,
und ich kann dir das wiedergeben als Insider. Ja. Glatte Lüge, wenn jemand behauptet, es gibt einen parteiunabhängigen, parteiübergreifenden, der da in irgendeinem Aufsichtsrat von einem Medium, einem staatlichen Medium sitzt und der nicht entweder ein nahe Verhältnis zu einer der Parteien oder überhaupt
keine Partei ist. Das ist eine geile Ansage.
Das ist so.
Der Peter Josef
ist die Wahrheit.
Es ist eine glatte Lüge, wenn man sagt, die sind unabhängig.
Es gibt keinen einzigen Stiftungsrat, der nicht irgendeiner Partei
ist. Ja, der irgendwo ein neues Verhältnis hat, eine Sympathie. Und jetzt sage ich das, wir leben in einer Demokratie. Parteien werden da drinnen gewählt, Parteien haben den Einfluss auf bestimmte Institutionen. Das wird immer wieder überprüft, das muss sich legitimieren. Parteien werden auch abgewählt, Einzelpersonen aus Parteien können auch abgewählt oder gewählt werden. Das ist Demokratie. Schau, und das hat keinen Sinn. Und das, was da gerade, ich weiß gar nicht, wie welche Partei das gesagt hat, dass man gerade nur einen Aufsichtsrat eines Unternehmens mit zigtausend Mitarbeitern noch mit Losbestimmen bei irgendeiner Vollversammlung, wo zufällig irgendwelche Leute hinkommen, das kann ja nur Vollidioten vorstellen.
So.
Ja, also das kann ja nur einer sein, der gegen die Wand gelaufen ist, wahrscheinlich gegen irgendeine Wand, ja. Und dann zu glauben, so kannst du ein Unternehmen
du meinst,
führen.
Es ist eh gut, dass die Parteien das bestimmen.
Ja, es ist,
so wie du es vorgesehen
hast. Der Churchill, der gesagt hat, die Demokratie ist nicht das Beste, aber sie ist in Relation zu allem immer noch das Beste. Und das ist so.
Also du sagst immer nicht mehr lügen, sondern sagen wir ehrlich und sagen wir, der ORF wird von den Parteien geführt.
Nein, eben nicht. Schau, das ist der Unterschied. Damals, als wir abgewählt haben, den Lindner, den Metternich des ORF und die Lindner und den Mück, haben wir gesagt, so, und jetzt muss einmal eine Führung her, die kann zwar so besetzt sein, dass auch jeder irgendein neues Verhältnis zu irgendjemandem hat, aber das neue Verhältnis hilft ja nichts, wenn da drinnen Journalistinnen und Journalisten tätig sind, die sagen, ich bin ein Journalist und ich habe nur diesen Ethos und nur diese Aufgabe zu erfüllen. Und das ist damals unter Rabe 15 Jahre lang ganz sicher so gewesen. Gut, ich kann mich heute noch erinnern.
Also der Stiftungsrat ist zum Kränreiben, willst du?
Der Stiftungsrat ist, was sagen. Die Interventions- Politik betrifft, ja, im Auftrag von Parteien und wenn Journalisten ein Rückgrat haben und wenn dort aufgepasst wird und wenn die Führungsstruktur sagt, das kommt hier nicht vor, dann ist er, was das Intervenieren betrifft, zum Kränerem. Nicht, was das, die wirtschaftliche Entwicklung und Investitionen und was weiß ich was alles und Filmförderung und so, da ist er nicht zum Kränerem. Aber wenn man dauernd glaubt, da sitzen lauter Leute drinnen, deren Hauptaufgabe das Intervenieren ist, dann muss man auf die Finger klopfen. Es ist ganz einfach, das wurde auch so getan und und jetzt wird man beobachten, wie es weitergeht. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Dort sitzen selbstbewusste Journalistinnen und Journalisten. Und wenn da einer hingreift, hauen sie ihm auf die Finger zurecht. Und daher glaube ich, ist das, ob das, so, wie das jetzt ausgeht, was er sagt.
Ja, zu dem komme ich gerade. Ich wollte gerade sagen, okay, wir kommen zur Gretchenfrage. Ja. Peter Westenthaler, unser investigativer Diskussionsteilnehmer, der fast in jeder Sitzung mit einem kleinen Bömmchen daherkommt, hat jetzt die Bombe gezündet, dass er sagt, die Idioten von der Regierung, wenn ich das so frei übersetzen darf,
ich würde das unterstreichen,
haben derartig dilettantisch gearbeitet, dass sie dort zwei Parteivertreter hineingeschickt haben. Jetzt kann man drüber streiten, Pensionistenverband und was ich was die andere, ÖAB oder irgend sowas.
In führender
Funktion. Sind das Parteivertreter? Wie siehst denn du das? Du hast ja an dem Gesetz auch mitgebastelt damals. Sind die zwei illegal und ist damit der ganze Stiftungsrat illegal? Oder siehst du das so wie dein Freund Lederer sozusagen?
Im Nachhinein betrachtet, wir waren zwar keine Verfechter des Gesetzes, was der Westenthaler und der Kohl damals gemacht haben, aber der Vorteil ist, die Position des Generaldirektors ist eine stärkere und bessere. Und der Vorteil ist, die Stiftungsräte haben eine ganz andere Haftung oder Verpflichtung, als das vorher war, wie wir zwar noch drin gesessen
haben. Aber die Frage, sind da jetzt zwei Parteien vertreten?
Scheiß ganz einfach.
Ja oder nein?
Ja, er soll diese Klage einbringen und das muss die Justiz entscheiden, ob das ausreicht, damit man das als für ungültig erklären kann oder nicht.
Das kannst du auch, du bist jetzt Entschuldigung, du hast 30 Jahre im Glück. Also du wirst ja wohl in der Lage sein, einzuschätzen, ob die zwar legal oder illegal sind, die zwei Damen.
Wir können folgendes machen. Du kannst natürlich sagen, es ist nichts, es muss alles wiederholt werden. Es wird wieder das Gleiche rauskommen bei der Abstimmung und die zwei sind unfähig, inkompetent, die das zulassen, ob das die reingegangen sind, das sagt ja eh schon alles
aus. Die sind deiner Meinung nach nicht erlaubt. Widersprechen die dem Verfassungsentscheid?
Es ist die Frage, ob das ausreicht, um das Ganze im Sinne von Peter Westenthaler in die Luft zu jagen oder ob das sozusagen eben nicht ausreicht.
Du meinst, ich bin der Meinung,
nachbesetzen, es würde nichts ändern. Aber dass er das so macht, mein Gott, Opposition, das verstehe ich, aber er ist fair, er hat mitgestimmt im Stiftungsrat, er hat sogar den Lederer gewählt. Also er hat da einen Bezug zu dem Unternehmen und
würde
dem
Unternehmen nicht schaden. Aber du bist zweiter Meinung, dass die zwei Damen illegal wären, sagst du aufgrund dessen, dass sie nicht sicher
sind. Das ist eine Inkompetenz.
Inkompetenz, das ist dasselbe.
Das ist ein schönes Wort.
Gut, also inkompetent wären, weil sie eine politische Abhängigkeit haben und deshalb dort nicht drinnen sitzen dürften. Ist das auch deine Meinung, Josef?
Ich finde, wenn die Regelungen so sind, und ich habe den Eindruck, sie sind so, dann hätten die zwei dort nicht teilnehmen sollen an der Abstimmung.
Haben sie nicht. Und deshalb bist du der Meinung, das wird nicht in die Luft fliegen.
Ich glaube, es wird nicht in die Luft fliegen.
Peter, ich habe das noch nicht verstanden. Natürlich haben sie teilgenommen.
Bei der Publikumsrat.
Richtig. Ja. Der Publikumsrat entsendet 9 Mitglieder als Stiftungsräte der Regierung in den Stiftungsrat.
Und bei dieser Abstimmung, sind zwei dann nicht erschienen.
Bei dieser Abstimmung, wo es um diese 9 Stiftungsräte ging, haben die mitgestimmt, die beiden. Die beide aber gesetzeswidrig im Publikumsrat waren. Weil im Gesetz steht drinnen, du darfst keine aktive politische Funktion haben. Und wenn du eine gehabt hast, müssen 4 Jahre vergehen ohne politische Funktion. So. Und sowohl die eine, nämlich die Frau Bauer, als auch die andere, die ehemalige Justizminister, haben beide aktive politische Funktionen in Teilorganisationen der ÖVP.
Die dürften also auch nicht im Publikumsrat sein.
Richtig, das meine ich damit.
Auch und da liegt bereits der Hase im Pfeffer.
Für den Publikumsrat
gelten
dieselben Unvereinbarkeiten für den Stiftungsrat. Ja. Und jetzt haben wir quasi 9 Stiftungsräte gestern in der Konstituierung gehabt, die von einem illegalen Gremium, weil dort eben zwei gesessen sind, die gar nicht drin hätten setzen dürfen, gewählt worden sind. Und das ist völlig klar, dass damit die gestrigen Beschlüsse und alle fortfolgenden, das kann gehen bis zur Generaldirektorenwahl.
Er meint aber, von den neun sind die zwei eh nicht gekommen, deshalb können die gestrigen Beschlüsse nicht illegal sein.
Aber die Stiftungsräte, die illegal bestellt worden sind, waren gestern alle da und haben mitgestimmt. Und das geht, die neun,
die
bestellt
worden.
Ja, richtig, die sind ja gekommen.
Ja.
Und die waren aber nicht legitim.
Ich verstehe, sind ja von neun nur sieben gekommen, ne?
Ja, acht, also einer ist nicht gekommen.
Eine ist nicht gekommen.
Das war eben die betroffene Frau Auerbauer. Was ich damit meine ist, wir hatten schon mal ein VfGH-Urteil, das das gesagt hat, das ist ein anderes Kapitel, die Regierung hat zu viel Einfluss in diesem Gremium. Das ist damit korrigiert werden von dieser tollen Regierung, die wir jetzt haben, dass sie denselben Einfluss hat, nämlich wieder 15. Also es hat sich überhaupt nichts verändert. Das werden wir übrigens auch angreifen.
Das ist eine Frechheit eigentlich.
Und eigentlich müsste der Doskozil jetzt wieder aktiv werden, weil das war ja seine Klage, seine Verfassungsklage, und müsste die noch einmal einbringen, weil es hat sich nichts geändert.
Die haben uns ja veräppelt.
Und das ist, sie haben uns veräppelt. Der Stiftungsrat ist nach wie vor, gebe ich dir völlig recht, politisch besetzt. Der ORF ist damit politisch. Ja. Und wenn du in die Regierungsvereinbarungen, in die gesprochenen und geschriebenen hineinschaust, dann hast du dort nach den Regierungsparteien SPÖ, ÖVP und NEOS, die Mandatare aufgeteilt und noch dazu, und jetzt ist es der Gipfel, dass sie sich aufgeteilt haben, der Rote kriegt den Stiftungsratsvorsitz und die Schwarzen bestellen den Generaldirektor.
Skandal.
Das ist Proporz, Skandal, parteipolitische Besetzung und das schadet dem Unternehmen ORF und deswegen greife ich das auf.
Bin ich wieder mit deiner Meinung. Allerdings, bin gespannt, ob es mit dem durchkommt, nicht durchgekommen bist du mit deinem Wunsch, die Haushaltsabgabe abzuschaffen, weil die ist jetzt durch den Heinz Lederer, wir haben es gerade vorher gesehen, mehr oder weniger endgültig einbetoniert. Der sagt, der denkt nicht daran, auch nur einen Millimeter auf deine Linie der Abschaffung der Haushaltsabgabe einzugehen.
Das Bohren harter Bretter braucht Zeit. Und siehe da, im Vergleich zum letzten Jahr habe ich gestern nicht nur ich allein eine Stimme, sondern schon drei Stimmen gegen die Haushaltsabgabe. Also wir haben uns verdreifacht sozusagen, nämlich weil wir einen zweiten Stiftungsrat haben und der Stiftungsrat, der Unabhängige, vom Land Steiermark hat auch mitgestimmt.
Ja, der ist kein Unabhängiger.
Der hat nur das vom Land Steiermark gesetzt worden.
Ja.
Und der hat auch was gegen die Haushaltsabgabe. Und jetzt sage ich dir noch was, was ja fast niemand weiß, ist, dass ja derzeit Dutzende Verfahren laufen am Verfassungsgerichtshof, am Verwaltungsgerichtshof, im Kampf, und das ist der weitere Kampf gegen diese Haushaltsabgabe. In Wahrheit brauchen wir ein einziges Urteil, nur eines. Es genügt eines, wenn der Bescheid für einen Gebührenzahler, den er angefochten hat, aufgehoben wird, fallen alle. Und dann spielt es Granada. Und dann schaue ich mal einen ORF an, der plötzlich 700 Millionen Euro zurückzahlen muss. Die Gebührenzahler, das ist das Ziel. Dieses Ziel bleibt weiter auf.
Das ist aber ein guter Scherz.
Ich meine,
die Sendung wird immer spannender.
Ja, ja.
Du kämpfst jetzt dafür,
wir kämpfen
dass
weiter.
Der ORF und jetzt im nächsten Jahr 700 Millionen Euro an die Gebühr.
Mit dem Ergebnis,
da kriegt dann jeder seine Gebühr aufs Konto
natürlich,
zurück.
Natürlich, mit dem
das
Ergebnis,
aber nicht
mit
ernst,
dem Ergebnis, dass dann natürlich erst recht die Budgetfinanzierung kommen muss, weil dann muss ja der Staat einspringen. Warum ich das meine, jetzt lass mir das nur begründen. Diese Haushaltsabgabe ist ein ungerechtes System, ein Unrechtssystem, weil es Menschen betrifft, viele Menschen, zigtausende Menschen, die bisher befreit waren, die zahlen jetzt da. Da kriege ich die ganzen Mails von denen, die mir sagen, Herr Wiesenthaler, ich bin letztens, ein rührendes Schreiben, ein Mann, der erblindet ist in Vorarlberg, der schreibt mir, er war bis jetzt befreit, plötzlich kriegt er die Vorschreibung der Haushaltsabgabe. Was ist da los? Und weißt du, was sie ihm geschrieben haben, wie er das beeinsprucht hat? Naja, sie sind ja blind, aber sie können ja hören. Das heißt, sie können ja die Programme hören. Das ist die sehr empathische und sehr herzerfrischende Antwort der OBS, des ORF bei so einem. Nein, was ich damit meine, das gehört weg. Es gehört aus dem Budget finanziert. Wir haben jetzt hunderttausende Fehlinkasso-Fälle gehabt. Musst du mal vorstellen. Nur weil in dieser OBS, in dieser Wahnsinnsorganisation, hat einer einen falschen Knopf gedruckt. Und es haben hunderttausend Zwangsgebührenzahler plötzlich ein Schreiben von Inkassobüros bekommen mit Drohung. Wenn du das nicht zahlst, dann kommen wir zu dir, dann räumen wir dich aus, dann musst du Mahnspesen zahlen. Und herausgestellt hat sich, es war ein Fehler, Computerfehler. Die waren gar nicht, die waren noch in der Frist, in der Mahnfrist. Und trotzdem haben sie, also, was hier passiert, das ist ein Skandal, das nächste Skandal. Diese Haushaltsabgabe muss weg. Und wir brauchen wie in Frankreich, wie in, glaube ich, sieben anderen europäischen Ländern eine Budgetfinanzierung, dass ich nicht die Steuerzahler, die Zwangsgebührenzahler derartig schikaniere, wie es derzeit da war.
Jetzt wissen wir, zwischen Josef Czap und Heinz Lederer passt üblicherweise kein Blatt Papier.
Ja.
Ich nehme an, du sagst, der spinnt der Westenthaler, oder?
Ich sage vor allem eins.
Das glaube ich nicht, dass
er
das
würde. Da würde ich nie.
Ich wollte dich nur ein bisschen anspeißen.
Aber,
ja,
wir sind heute am Mittwoch, nicht. Er hat natürlich einen Denkfehler dabei, wir haben das schon mal diskutiert. eine Budgetfinanzierung, gegen die ich vehementest bin. Ja, weil, weil das ist ganz einfach, weil nämlich dadurch, erst einmal ist sowieso der Steuerzahler dran, klar jeder, das ist sowieso auch jeder Steuerzahler dran, nein, es ist wurscht. Ob ich jetzt Haushaltsabgabe oder Budgetfinanzierung,
in beiden Fällen ändert sich ja nichts, der Steuerzahler.
Aber, halt das Geld aber politisch hast du natürlich mehr Einfluss von der Regierung.
Das ist ja ein Blödsinn.
Nein, kein Blödsinn.
Das ist ein Schwachsinn.
Vertreter,
ich meine, es kommen ja die Medienförderungen für die privaten Medien auch aus dem Budget. Niemand hat das Gefühl, dass die Regierung die privaten Medien das überbringt.
Bei dieser Riesensumme muss dann regelmäßig die Führung des ORF ins Finanzministerium pilgern.
Und muss sagen, was sie derzeit nicht tun. Sie pilgert derzeit nicht zum
Aber wo liegt dann die Verbesserung, wenn ich sage, weniger Regierungseinfluss? Ich habe ein starkes Argument und euch gefällt das nicht und daher rede ich jetzt weiter. Die Budgetfinanzierung ist eine politische Finanzierung in Wirklichkeit, wo eine Regierung mehr Einfluss hat.
Dann würden die privaten Medien politisch finanziert.
Dann soll man es auch sagen, die Privaten können jederzeit sagen, hupf mal übers Kreuz, ich bin privat und aus.
Ja.
Das ist ein bisschen ein Unterschied. Ja. Also das muss ich schon sagen.
Gut.
Und daher also, kann man doch sagen, was man
es will. Es wäre eine politische Finanzierung,
ja.
Sagt der politische Insider Josef
Czapis. Genau, Chappis, das sagt
der weiß, wie der Schelm denkt.
Aber am besten war ja, wie er vorhin gesagt hat, der Vertreter des Landes Steiermark, dem die schwarz-blaue Regierung ist und die das beschließt, hat gesagt, er ist parteiübergreifend und daher ist er gegen die Haushaltsaufgabe. Das ist das, was ich gemeint habe. Jeder steht irgendwo einer Parteilinie
nahe.
Ist in Ordnung, ist seine Meinung, ich respektiere die. Ich will übrigens auch nie für die Haushaltsabgabe. Ich wollte überhaupt ganz was anderes haben. Aber das wollte ich mir nicht durchsetzen.
Also, du sagst, die Haushaltsabgabe soll bleiben, wie sie ist.
Die bleibt, es ist so, dass
sie bleibt. Ja. Und weil der Heinz Lederer und du dafür sind.
Ja, wir können eine Strategie haben, vielleicht findest du das irgendwie überlegenswert, dass man so lange an dem ORF rumzuzelt, bis es ihm nicht mehr gibt. Das Problem ist, du brauchst auch in einer demokratischen
Gesellschaft,
brauchst du auch einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk und Fernsehen.
Josef, der große Unterschied zwischen den beiden Modellen ist, dass nicht jedes Jahr im Frühjahr aufs Neue alle Zuseher des Landes und übrigens auch solche, die nicht zuschauen, das ist die Verrücktheit, ist ja, das wird auch gerade bekämpft übrigens bei Gerichten, dass Leute, die gar kein ORF schauen, müssen auch die ORF
zahlen. Aber die
Budgetsteuergelder
sind ja auch von Leuten, die nicht ORF schauen.
Das ist ja absurd.
Nein,
du hängst das herum. Weil nach meinem Modell der Budgetfinanzierung würde kein Zwangsgebührenzahler, es würde gar keine Zwangsgebührenzahler mehr geben, weil es müsste keiner mehr dafür bezahlen. Nein, die Regierung muss schauen, dass sie das aus anderen Töpfen finanziert.
Es wird von der Lohn- und Einkommensteuer abgezwackt, aber die sollten nicht erhöht werden, wenn ich das richtig verstehe.
Wenn diese Haushaltsabgabe fällt, erspart sich jeder Haushalt um die 200 bis 400 Euro und Unternehmen sogar noch mehr.
Umgekehrt über das Budget geht es wieder eine.
Nein, aber da zahlst du das ja nicht. Das ist ja der Unsinn, das ist ja nur eine theoretische Geschichte.
Er hofft, weil er ja die Hoffnung stirbt zuletzt, dass die Regierung dann die Steuern nicht erhöht wegen den ORF.
Also in unserer, als wir in der Verhandlung waren mit der ÖVP Anfang des Jahres, war dieses Modell drinnen. Wir haben zwar nicht gesagt, der ORF kriegt 700 Millionen, ist ja Irrsinn, 700 Millionen Euro, sondern weniger. Er wird sich mit weniger zufrieden geben müssen, er muss sparen. Aber das wird aus dem Budget finanziert und zwar über mehrere Jahre. Und jetzt kommt noch was, nämlich möglicherweise auch über mehrere Regierungsperioden. Dann fällt nämlich das, was du sagst, aber weg. Dann muss der ORF nicht zur Regierung gehen betteln, sondern
wir sollten nicht stundenlang über den ORF reden.
Bitte.
Jetzt warte mal, was rauskommt, wenn er beim Verfassungsgericht auf
die Klage. Also Peter Westenthaler hat heute zwei Bomben gezündet. Das erste, seiner Meinung nach, ist der Stiftungsrat illegal und fliegt in die Luft. Und alles von vorne in Kürze. Und das Zweite ist, er meint, er wird über den Verfassungsgerichtshof oder andere Gerichtsinstanzen diese Haushaltsabgabe kippen und dann muss der ORF 700 Millionen
machen. Das ist aber bislang nicht gelungen.
Die Verfahren laufen ja noch. Leider geht das nicht so schnell bei den Gerichten.
Das war die erste Runde. Er will jetzt aufhören, über den ORF
zu diskutieren. Ja,
wer sagt, wir haben noch andere Themen. Und er kann ja die Diskussion über Iran, Israel schon nicht mehr abwarten als unser außenpolitisches Mastermind.
Friedenstaub.
Das kommt ja dann am Schluss. So, aber vorher bleiben wir noch ein bisschen bei den innenpolitischen Aufregern. Das ist nicht der ORF, das ist auch unser Innenminister, der uns heute die Messenger-Überwachung aufs Auge gedruckt hat. Und seine Partei will jetzt auch noch TikTok verbieten. Also es wird jetzt spannend in der österreichischen Innenpolitik. Jetzt kommen die Überwachungsinstrumente und darüber diskutieren wir gleich.
Trainer live. worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ja, und da sind wir auch schon zurück zur Runde 2 an diesem Mittwoch. Es ist ein Abend vor dem Feiertag, das heißt, Sie können das Duell heute wirklich in Ruhe genießen. Brauchen nicht ins Bett
gehen.
Bis zum Ende Westenthaler gegen Tschapp. Wir haben mit einer heftigen ORF-Diskussion und zwei Westenthaler-Bomben begonnen. Jetzt geht es um das Thema des heutigen Tages. Der Innenminister Karner ist heute aufgetreten und hat uns verkündet, gemeinsam mit dem Ministerrat, der das dann auch gleich beschlossen hat, es kommt die Messenger-Überwachung. Das heißt, die Polizei und der Innenminister bekommen das, was sie immer wollten. Sie können jetzt bei Straftaten potenziellen ins Internet hineinschauen und dort die Social Media und überhaupt die gesamte Internetkommunikation der potenziellen Straftäter überwachen. Das wäre vielleicht zum Beispiel beim Graz-Attentäter ganz sinnvoll gewesen, weil man dann gesehen hätte, dass der dort in einem großen Ausmaß bereits seine Vorhaben und seine Columbine-Verehrung etc. gepostet hat. Das werden wir gleich diskutieren, nämlich ist diese Überwachung eine solche, dass auch Sie in Zukunft überwacht werden, obwohl Sie noch kein Attentäter sind, hoffentlich nie ein Attentäter sind, Punkt 1. Punkt 2, was wird noch alles überwacht, außer der Messenger? Und Punkt 3, es soll auch TikTok verboten werden für die jüngeren Zuseher. Und all das diskutieren wir jetzt sehr heftig, denn der Peter Westenthal ist, glaube ich, von dieser Lösung nicht wirklich begeistert, oder?
Na, diese Regierung schickt sich an, tragische Ereignisse, Gott sei Dank Einzelereignisse, als Grund zu nehmen, wo zum Teil Psychopathen, wie wir wissen, am Werk waren, traurig, aber wahr, schickt sich an, diese Ereignisse zum Anlass zu nehmen, um in Österreich einen totalen Überwachungsstaat zu machen. Und nicht nur das, jetzt kommt noch was dazu, weil es halt gerade so schick ist und weil es halt gerade so ein Thema ist, nicht nur die Menschen total zu überwachen, sondern gleichzeitig ihnen auch die persönliche Freiheit auf Selbstschutz und Selbstbestimmung zu nehmen. Und das ist in Kombination schon in Wahrheit ein Wahnsinn, ein Angriff auf die persönliche Freiheit, sich selbst schützen zu dürfen. Da kommen wir dann noch bei den Waffen dazu. Was macht diese Regierung? Die Regierung lässt Kriminelle ins Land im Rahmen der Völkerwanderung, der Zuwanderung, und zwar zigtausende Kriminelle. Wir haben es jetzt wieder erlebt, vor kurzem am Waffenverbotszonen degenerierten Räumenplatz, wo wieder jeden Tag Stechereien stattfinden. Das heißt, die Regierung schafft es nicht, Österreich sicherer zu machen aufgrund der Zuwanderung, wo eben sehr viele Verbrecher ins Land kommen, nicht alle, aber viele. Und gleichzeitig sagt sie, und jetzt entwaffnen wir die österreichische Bevölkerung und nehmen ihnen überhaupt die Möglichkeit, sich selbst zu verteidigen. Das passt irgendwie.
Zum Waffenverbot?
Ja, das passt aber nicht zusammen. Und jetzt muss ich dir gleich mal korrigieren, lieber Wolfgang. Den Täter von Graz hätte man mit einer Messenger-Überwachung überhaupt nicht erwischt, weil der hat überhaupt keinen Messenger bedient. Der hat ja mit niemandem kommuniziert. Der hat Social-Media-Profile gehabt, 30 an der Zahl, wo er gepostet hat, wo er sich inszeniert hat, wo er den Columbine-Terroristen hofiert und begeistert war. Und siehst du, diese Social-Media-Aktivitäten dieses Verrückten, da brauche ich keine Messenger-Überwachung, die hätte schon jetzt der Staatsschutz kontrollieren können und eingreifen können und ihn erwischen können, ist aber nicht passiert, weil sie gescheitert sind. Und jetzt sind wir bei der Geschichte. Diese Geschichte ist nicht nur ein wirklich tragischer Fall eines Psychopathen, der leider viele Menschen am Gewissen hat, sondern auch ein eklatantes Behördenversagen. Denn wenn die Gesetze, die es derzeit gibt, angewendet worden wären, hätte der niemals in den Besitz einer Waffenbesitzkarte kommen dürfen, weil er beim Bundesheer den psychologischen Test nicht geschafft hat, weil er dort durchgeflogen ist. Und keiner hat es weitergegeben. Das ist der Behördenfehler.
Bist du jetzt ein Gegner dieser Messenger-Überwachung?
Ich bin ein Gegner dieser Messenger-Überwachung aus zwei Gründen. Erstens bin ich der Meinung, dass der Grund dafür einer ist, der nicht zählt. Denn wenn die glauben, die da wischen jetzt nur, weil es eine Messenger-Überwachung ist, die tatsächlichen Terroristen, die mit allen Wassern gewaschen sind, nämlich die organisierte Kriminalität, dann haben sie sich geschnitten, weil die kommunizieren jetzt schon anders und immer mehr auf Messenger. Punkt 1. Punkt 2 ist, der Eingriff in die Grundrechte und in die persönlichen Rechte des Menschen ist zu hoch. Mit der jetzigen Überwachung des Messenger kann jedes Handy, jedes, nicht nur kontrolliert werden, wenn ich einen Messenger-Dienst, WhatsApp oder was bediene, sondern mit der Software, die plötzlich da auf das Handy von jedermann gespielt werden kann, werden alle Daten, Fotos, Adressen, Chats, Mails, alles, was am Handy gespeichert oder auf der Cloud gespeichert ist, wie kann sich der Staat runterladen und damit gegen denjenigen verwenden? Und das möchte ich nicht. Ich will nicht haben, dass der Staat, dass der Herr Stocker, der Herr Babel und schon gar nicht die Frau Meindl-Reisinger in private Handys von Menschen reinschauen, was so den ganzen Tag gemacht wird. Das halte ich für einen Riesenskandal. Und wenn man sagt, naja, es gibt ja einen Rechtsschutzbeauftragten, der das kontrolliert, das ist ja jetzt die Ausrede. Und dann schaut man sich, ja, wie wird dieser Rechtsschutzbeauftragte bestellt? Im schwarzen Innenministerium. Der wird vom schwarzen Innenminister bestellt, der ist dem quasi berichtspflichtig, ist auch Schwarzer. Also es ist hier eine Entwicklung im Gange, die ich für höchst bedenklich erachte, weil sie die Freiheit des Einzelnen einschränkt und die Überwachung noch mehr aus.
Also spannend, du bist ein heftiger Gegner.
Ganz heftig.
Messenger-Überwachung. Josef, wie ist deine Einstellung dazu? Es hat ja aus deiner Partei immer wieder auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, man muss da schon präventiv tätig werden, sonst verabreden sich die im Internet, schließen sich radikalen Gruppierungen an. Villach zum Beispiel, hätte man das ja zum Beispiel sehen können. Was ist deine Meinung?
Ja, meine Meinung ist das konkrete Modell, das der Herr Kahner da jetzt einmal in Überschriften vorgestellt hat, wird man sich genauestens anschauen müssen. Das werden die Datenschützer machen, das werden die politischen Vertreter der Parteien machen, das wird auch von den Regierungsparteien zu bewerten sein. Das ist einmal das eine. Die Frage ist, ob das wirklich mehr Sicherheit
bringt.
Ich bin kein Anhänger davon, dass man mit Sicherheitsargument Überwachung, Biedermeier, Kultur und Abbau von Demokratie macht. Da bin ich vehementest dagegen. Und daher muss man sich das ganz, 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 ganz genau anschauen, bevor man da weitere Schritte setzt. Beim Kahner bin ich grundsätzlich misstrauisch. Ja, ich halte ihn für einen durchschnittlich begabten Innenminister. Und ich finde, eine Ankündigung ist einmal vorläufig nur eine Ankündigung. Ja. Und die meisten können mit dem Begriff Messenger auch nichts anfangen. Und ich weiß, dass, das liest man natürlich, um die es geht. Ja. Da steht es im Verdachtsfall oder beim Anlassfall, dass man das überwachen kann. Ich weiß nicht, ob das nicht jetzt schon ein bisschen möglich gewesen ist in einem gewissen Ausmaß. Aber egal. Nein, ist egal. Das muss man sich anschauen.
Bist du dafür oder bist du nicht dafür, dass potenzielle Terroristen im Internet, weil Messenger ist ja wirklich eine schwachsinnige Bezeichnung, im Internet überwacht wird.
Das
geht ja schon.
Wenn, das habe ich gerade vorhin gesagt.
Brauche ich kein nächstes Gesetz.
Ja, das geht ja schon. Glaube ich, dass du das im Wesentlichen jetzt auch schon machen kannst. Aber wenn der Kahner, das Bessere ist immer der Feind des Guten, wenn der ein Modell vorlegen kann, wo auch die Datenschützer und alle anderen Parteien sagen, okay, das gibt uns mehr Sicherheit und damit können wir erfolgreicher gegen den Terror kämpfen, bin ich natürlich auch dafür. Aber ich kann dazu noch schwer was sagen. Der stellt sich hin bei der Pressekonferenz und sagt, wir haben es, ich habe es. Die Frage ist immer, wieso hast du das nicht schon ein Jahr vorher gehabt oder zwei Jahre vorher, diese super Lösung. Also ich bin
misstrauisch. Also du bist skeptisch,
misstrauisch. Ja, seit Covid bin ich skeptisch.
Aber im Prinzip nicht hundertprozentig dagegen.
Nein, weil ich einfach Sicherheit für die Bevölkerung habe.
Im selben Ministerrat ist heute auch über das Waffenverbot gesprochen worden. Da ist ja dein Busenfreund Andreas Babler jetzt der Vorkämpfer, der ja unbedingt haben will, dass das Waffenverbot in Österreich deutlich verschärft wird. Siehst du das auch so? Tatsächlich haben wir 1,5 Millionen Schusswaffen, die Hälfte davon unterm Nordkastel gegen Einbrecher, ja, angeblich, und sollten aber in einem Tresor sein, wie wir wissen. Und die Frage ist, bist du für eine Reduzierung der Schusswaffen, für ein strengeres Waffenverbot, zum Beispiel dafür, dass es Schrotflinten nicht mehr freizukaufen gibt, so wie dein Parteigenosse, oder siehst du das auch etwas anders?
Ja, allein der Begriff Schrotflinte ist eine Verharmlosung. Wenn dich einer anschießt mit einer Schrotflinte, ja, bist du durchlöchert und ich möchte wissen, du bist tot. Ja. Also es ist einfach eine wirklich schwere Waffe und das kann nicht sein, dass man dann irgendwo hingeht und sagt, ich bin jetzt 18, sie werden nicht das Alter jetzt hinaufsetzen. Sie werden einmal das Alter hinaufsetzen. Das, ich weiß nicht, wozu brauchst du Schrot? Du bist ein Jäger. Ich habe einen Riesenweg gehabt
als Bundesgeschäftsführer.
Bundesgeschäftsführer Klubobmann habe ich mit der ganzen Jägergemeinschaft ein Problem gehabt, weil ich da auch gesagt habe, also wie ist das geregelt? Da sind die Jäger, da ist der öffentliche Dienst, die Polizei, das Bundesheer. Da brauchen wir gar nicht reden. Da gibt es Leute, die brauchen eine Bewaffnung. Eine Schrotflinte, weiß nicht, da gehst du irgendwie unauffällig durch die Stadt und sagst, ich suche da irgendwie das Böse. Ich habe eine Schrotflinte.
Na gut, du gehst üblicherweise auch nicht mit einer Schrotflinte auf Jagd, aber das sei, da nicht genau
aber das sei einmal gesagt. Ja? Das Zweite ist die Prüfung. Also wenn man beim Bundesheer durchfällt und dann besteht die Prüfung für die Faustfeuerwaffe, da stimmt was nicht. Ich brauche eine Vernetzung, das wird er machen, der Kanner. Du wirst eine Vernetzung haben, du wirst wirkliche Prüfungen haben. Jetzt wird herumgeht und schaut, das sind 100 Fragen, da weiß man dann eh, ob einer nicht ganz dicht ist. Also das, da bin ich auch
aber dafür. Du bist ein Schrotflintenverbot und die sollen nicht mehr frei verfügbar sein im Lager.
Ja, das auf alle Fälle. Ja? Und das andere ist, was die Prüfungen betrifft, und dann muss man aber wirklich auch nachweisen, du musst ja einen Bedarf haben, du sagst, ja, ich lebe da einsam auf freier Tour.
Also die Schusswaffen sollen reduziert werden.
Ja, das
deutlich strengere Nachweise.
Genau, aber richtig.
Keine gratis oder freier
Händigen Schrotflinten mehr. Sind verschärft.
Ja.
Aber meine Frage ist schon die, warum 380.000 Österreicher und Österreicher?
650.000.
Es sind 650.000. Ja. Gut, es ist ja immer noch.
Ja.
Im Verhältnis 650.000 zu 1,5 Millionen ist natürlich schon, wie soll ich sagen.
Jeder hat zwei im Schnitt. Naja, weil viele vier haben, Jäger
ja,
zum Beispiel.
Ja, ich würde nicht unterschätzen, dass manche gefährlich leben, dass manche, ich will das alles nicht unterschätzen, ja, dass Ängste gibt, aber ich bin für einen funktionierenden Staatssicherheitsapparat, ich bin dafür, dass wir haben ein Bundesheer, wir haben die Polizei, wir haben nicht das alles. Also für das bin ich auf alle Fälle.
Niemand braucht eine private Schusswaffe, ist deine Meinung.
So,
da wird der Peter heftig widersprechen.
Der Punkt ist, wir befinden uns in einer Zeit, wo uns ein Staat regiert, der nicht in der Lage ist, seine Bürger, seine Individuen zu schützen.
Das ist der Befund.
Nein, das ist der Befund.
Gefährlich.
Na, ist es Ihnen gelungen, die Schüler in Borg zu schützen in Graz oder nicht? Nein. Ist es Ihnen gelungen, in Wien die Menschen, die dort an einem lauen Herbstabend gesessen sind, vor dem Attentäter, der ein paar Leute erschossen hat, zu schützen? Nein. Gelingt es dem Staat, die Menschen bei Home Invasions zu schützen, die ständig jeden Tag stattfinden? Nein. Gelingt es am Römerplatz, die Menschen vor Messer zu schützen? Nein. Obwohl Waffenverbot dort. Das heißt, wir haben einen Staat, der nicht in der Lage ist, die Menschen zu schützen. Und in dieser Zeit ist es logisch, dass private Haushalte, Personen auf Selbstschutz umsteigen und sagen, ich möchte mein persönliches Sicherheitsgefühl damit erhöhen, dass ich natürlich legal im Besitz einer Waffenbesitzkarte zu Hause mich schütze mit Waffen. Und jetzt geht eine Regierung her und versucht mit Ersatzhandlungen, weil sie und ihre Behörden bei dem Schutz gescheitert sind, mit Ersatzhandlungen irgendwelche Schnellschüsse, im wahrsten Sinne des Wortes, das ist sogar ein Wortspiel, zu erfinden, damit man jetzt ein strengeres Waffengesetz bekommt. Und dafür erklärt diese Regierung jetzt den schutzbedürftigen Bürgern, ihr seid alle, die ihr euch schützen wollt, potenzielle Psychopathen und deswegen müssen wir die Gesetze verschärfen. Das ist doch die Wahrheit. Mit viel mehr Psychologietests. Wir müssen jetzt die Menschen in dem Land alle screenen. Am besten alle, die ganze Bevölkerung muss einen Psychotest jetzt machen. Nicht nur einen, mehrere gleich. Jetzt schauen wir mal, dass wir die Leute alle unter Psychologie stellen. Wobei immer eigentlich die ernsthafte Frage stellt, Psychotest für Waffenbesitzer, ja, den gibt's eh, den musst du machen, ich habe auch eine Besitzkarte, du musst einen Psychotest machen. Aber wieso gibt es keinen Psychotest für Regierungsmitglieder, dass sie Regierungsmitglieder werden? Warum muss der Herr Babler keinen Psychotest machen für das, was er jeden Tag so anstellt? Warum muss der Herr Babler keinen Psychotest machen, wenn er jetzt ein Gesetz verabschieden will, wo Eltern, die ihren Kindern verbieten wollen, dass sie zu Transgender-Wesen werden, dass sie eine Geschlechtsumwandlung machen wollen, noch nicht reif diese Kinder, Hormonbehandlungen machen wollen, wenn das heute Eltern verbieten wollen, dann kommst du ins Gefängnis. Das ist der Gesetzesvorschlag des Herrn Babler. Psychotest für Babler. Oder was ist mit Herrn Babler, der linksextreme Asylaktivisten empfängt, jetzt erst passiert, mit ihnen Fotos, Handshake-Fotos macht, der linksextreme Asylaktivist, den er empfängt in seinem Vizekanzleramt.
Wer ist das?
Ja, das kannst du nachlesen.
Wo?
Betex heißt er, das ist ein Spitzname. Den hat er empfangen, hat gepostet, heute in allen Zeitungen, gepostet und hat sich bedankt für die gute Zusammenarbeit, was er sich herausgestellt hat. Da hat es gegeben im Jahr 2023, in Budapest die sogenannte Hammerbande, die herumgerannt ist und mit Vorschlaghammer den Menschen Schellack hat haben, war bekannt. Und einen Täter haben sie, oder eine Täterin, das weiß man nicht so genau, ist nämlich auch ein Transgender, eine gewisse Maya D. haben sie festgenommen und die steht gerade vor Gericht und die wird eine lange Haftstrafe, weil sie schon der Straftat überführt worden ist.
Jetzt
dieser Babler-Freund, dieser Asylaktivist der Linksextreme, setzt sich öffentlich ein, dass diese Maya D. freigelassen wird, die Arme, die den Zivilisten schälen kann.
Das haben wir jetzt auch ein bisschen vom
Waffen. Nein, ich sage, das sind Beispiele dafür, genauso ein Beispiel, ein harmloseres, dass wir einen Vizekanzler haben, der 5.760 Euro Steuergeld für die Vorbereitung einer ORF-Pressestunde in den Wind haut, ja? Ja. Nur weil er einen geraden Satz nicht zusammenbringt. Und jetzt sage ich, wieso gibt es keine Psychotests für Regierungsmitglieder? Die Regierung möchte Menschen psychiatrieren, will sie da kontrollieren und selber sagen, aber welche in der Regierung, die vielleicht auch einen Psychotest brauchen würden. Gut. Es ist alles jetzt sehr zugespitzt. Aber ich bin der Meinung, lass den Menschen die Freiheit. Ja. Und wenn jemand der Meinung ist, ich möchte mich schützen, dann soll er sich schützen.
Waffenbesitzer Westenthaler, warum hast du eine Waffe eigentlich?
Weil ich im 10. Bezirk wohne, stell dir vor.
Verstehe. Und die hast wo liegen?
Am Wohnzimmertisch.
Am Wohnzimmertisch liegt die?
Genau.
Frei?
Natürlich.
Offen.
Das darf ich auch. Ich darf dir das kurz erklären.
Ja, weil das ist ein geschützter Raum.
Ich darf es nur nicht mitnehmen, leider. Ja. Aber da brauche ich einen Waffenpass.
Gerne auch ins Studium.
Den kriege ich nicht, den Waffen. Aber wenn du in einem Haushalt lebst, wo alle Mitglieder des Haushalts eine Waffenbesitzkarte haben,
und das ist
dann darfst du auch in diesem Haushalt die Waffe frei verwenden.
Das heißt, die Waffe liegt am Wohnzimmertisch?
Ja, nicht immer, aber wenn gerade wieder irgendwelche
Banden sind. Das heißt, wenn einer kommt, hast du sie im
Gegensatz
zu den Geißen, die irrtümlich im Tresor
eingesperrt haben,
sofort griffbereit.
Ja. Aber warum mache ich das? Weil ich in einem Bezirk wohne, wo die Kriminalität hoch ist. Und wahrscheinlich gibt es mehrere Menschen in dem Bezirk,
die eine Waffe. Und deshalb sagst du, lass den Österreichern ihre Waffen.
Ich habe auch Kameras, ich habe alles Mögliche, ich habe alle Möglichkeiten, die es gibt, um sich zu schützen. Das verbietet man ja auch keiner. Lass den Menschen doch, außer der Staat.
Was sagst du zu seiner Meinung nach, dass Schrotflinten nicht mehr frei verkauft werden?
Gekauft. Bin ich auch der Meinung.
Also bist du
auch. Gekauft, Schrotflinten mit 18, ohne irgendeine Prüfung. Schwachsinn. Auch Schrotflinten können jemanden umbringen.
Natürlich, ja.
Kehrt verschärft. Aber hört auf mit diesen Verbot oder Verbotsdiskussionen. Die SPÖ hat es ja schon zurückgezogen, kommt eh nicht.
Also
jetzige Entwurf sehr
harmlos. Wenn ihr jetzt bei der Schrotflinte einer Meinung seid, ja, was ja schon mal sehr überraschend ist, schließt du dich seiner Meinung an, dass man den Westenthalers ihre Pistole am Wohnzimmertisch lassen soll? Oder bist du der Meinung, entwaffne die Westenthaler?
Ich möchte das Grundsätzliche einmal sagen. Ich finde die Argumentation, dass man die Regierung kriminalisiert oder noch schlimmer, die politischen Konflikte in der Sowjetunion damals wurden ausgetragen, indem man einfach, das war ja damals gang und gäbe, den russischen Psychiater mobilisiert hat, der hat gesagt, naja, der Genosse Popov, ja, der hat eigentlich einen Klopfer, weil der war gar gegen den Generalsekretär oder gegen irgendwen anderen. Und daher kommt er jetzt in die Irrenanstalt.
Also einen Psychotest für Babler nimmst du ab. Also, das überrascht mich.
Ich finde, das ist einfach, da bewegt er sich in Schienen, das kenne ich nur mehr aus der Sowjetunion. Aber gut, okay,
seine Sache. Ja, da kennt sich der Babler auch gut aus als Stalinist.
Nein, du kannst argumentieren. Das Zweite
ist, also du sagst, Ende das ist eine Sauerei, wenn er für Babler einen Psychotest
vorlegt. Ich glaube, das wäre gut. Eine vornehmere Wortwahl, das haben wir schon einmal diskutiert.
Aber
lass mir jetzt einen zweiten Gedanken.
Ja,
natürlich. Ja? Zweiter Gedanke ist, wenn ich das zu Ende denke, was er sagt, Staatsversagen, der Staat versagt, er kann uns nicht mehr schützen.
Ja, das muss man
zu Ende denken. Das heißt, entweder suche ich eine autoritäre Staatslösung und sage, Moment, da gehört jetzt einmal wirklich und da muss man schauen und Blockwart und was weiß ich was alles. Oder er hört so, oh, jetzt haben 8 Millionen Österreicher einen Anspruch auf eine Faustfeuerwaffen. Das war die Logik.
Wenn ich das zu Ende denke, natürlich haben sie einen Anspruch.
Nein, und sie kriegen es auch bezahlt vom Steuerzahler und du schickst es ihnen mit der Post zu.
Einen Anspruch haben sie, wenn sie den Test machen, dann haben sie einen
Anspruch. Das wäre im Endeffekt die Logik deiner Argumentation.
Du willst eine Entwaffnung der Westenthaler.
Naja, wie eine Bewaffnung.
Du willst eine Entwaffnung.
Ich bin der Meinung, dass das, was die jetzt gerade probieren, ja, Alter hinaufsetzen, keine Schrotflinte, Eignungstests anders gestalten, das ist einmal absolut richtig.
Weniger Waffen im Privatbesitz, ja oder nein?
Ja, aber wenn der Staat das Gefühl vermitteln kann, dass er mehr Sicherheit garantiert, und das ist eigentlich ihre Aufgabe, weil sonst brauche ich es ja nicht, ja, unter anderem, dann glaube ich, brauche ich nicht diese Diskussion, wo ich sage, am Ende des Tages müssen wir vom Budget her finanzieren 8 Millionen Faustfeuerwaffen für jeden Österreicher. Nein, das ist die Logik,
Wolfgang.
Das ist die Logik.
Nein, Erwachsene
nein, erklären wir das. Warum nur 600.000 Österreicher sollen das haben? Warum nicht die restlichen
6 Millionen?
Jeder eine Waffenbesitzkarte beantragen.
Aber das ist
jeder.
Die Logik.
Kann eh jeder.
Aber du willst entwaffnen und nicht aufrüsten.
Ich bin weiter Meinung, das war es aus der Diskussion in den USA, wo jede Woche geschossen wird. Jetzt haben sie erst wieder einen eingefangen, der zwei demokratische Abgeordnete in Minnesota
umgebracht. Du hast letzte Woche gesagt, du willst unser Land nicht mit den USA vergleichen. Bleibt
dabei. Nein, aber in dem Punkt vergleiche ich es jetzt. Weil nicht unser Land vergleichen, sondern ich sage nur, die haben dort eine Diskussion, wo faktisch eher jeder Bewaffnet ist. Ja, das war so dem Motto, zuerst schießen, dann fragen. Ja. Und dann hast du diese Kriminalitätsrate und dann hast du diese Gewaltgesellschaft. Selbst den Trump wollten sie umbringen. Also ich finde, das ist nicht etwas, was man anstreben sollte.
Das war einer fast gelungen.
Und daher, was ist, wenn man das Konzept
also
gewaltfrei...
Weg mit den Waffen.
Na, warte, lass mal kurz. Das Konzept, was wir schon einmal diskutiert haben, anzustreben,
Josef,
die gewaltfreie Gesellschaft, das wäre das Ziel.
Das gibt es nicht. Weißt du warum? Weißt du, welche die einzige Gruppe ist, die sich freut, wenn die Bevölkerung entwaffnet würde? Weißt du, welche Gruppe sich freut? Die Kriminellen, die Verbrecher, die Einbrecher, die illegal bewaffnet.
Ich habe entwaffnen.
Die freien sich.
Die Barrieren.
Die kommen dann erst recht aus dem Ausland nach Österreich, wenn die, aha, super, jetzt hat daheim keiner mehr Waffen, jetzt haben wir freie Bahn, jetzt können wir jede Home Invasion machen.
Ich glaube, wir wollen das bremsen.
Die können sich auch nicht mehr wehren.
Ich glaube, wir wollen das bremsen, dass da einfach wir durchaus sind.
Leider ist der Herbert Kickl nicht Bundeskanzler, weil der hätte schon längst gebremst. Eine Regierung lässt immer mehr ein.
Okay.
Das ist das Problem.
So, letzter Punkt noch ganz schnell. Einigkeit herrscht immerhin bei den Schrotflinten, herrscht auch Einigkeit beim Jugendverbot für TikTok. Bist du für diesen Leichtfried-Vorschlag, der aus deiner Partei kommt, Jugendliche sollen nicht mehr TikTok schauen dürfen?
Nein.
Nicht? Nein. Spannend. Der Leichtfried schaut zu, dann fällt jetzt das Kaffeehäferl runter.
Es gibt so viele Jugendliche, die
gegen den SPÖ-Vorschlag.
Ich bin im Moment nicht dafür, aber wenn man nachweisen kann, was das für eine unglaublich schädliche Auswirkung hat, dann kann man über alles diskutieren, auch darüber. Das aber ich kenne jetzt so viele Jugendliche, die TikTok verwenden und da verlassen nicht mehr lebend das Studio, wenn die alle dann auf der Straße nach mir warten.
Also das geht nicht.
Ich bin da eigentlich sehr skeptisch.
Ja, ich bin da sehr skeptisch. Ich bin ja dagegen. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch, ein liberaler Freigeist und ich habe was gegen Verbote. Grundsätzlich, Verbote können nur dann etwas bewirken, erstens, wenn sie dringend notwendig sind, um irgendeine Gefahr abzuwenden. Das ist einmal der Hauptgrund. Was aber noch viel schlimmer ist, ist ja nicht nur, dass sie jetzt nachdenken über ein Verbot von Social Media, weil das ist ja nur der Beginn, ne? Das ist ja auch Social Media, das ist ja nur der Beginn. Sie wollen ja überhaupt, am liebsten täten sie ja alles abdrehen, diese Regierung. Ja. Facebook, Instagram, TikTok, alles, was es da so gibt. Warum? Weil sie da keine Kontrolle haben, weil dort die Nachrichten direkt ohne Filter der Mainstream-Medien an die Menschen gehen. Und Hunderttausende werden es mehr. Jeden Tag werden Hunderttausend kommen dazu. Weil dort direkt der Nachrichtenaustausch, weil dort Kommunikation stattfindet. Das gefällt einem ein bisschen totalitären Staat nicht so sehr. Weil das haben sie nicht im Griff, so wie in Österreich. Da hat der Babler, der Stocker und die NATO-Beate, die uns am liebsten gerne in die NATO führen würde, da haben sie was dagegen. Und weißt, was
also
da,
auch du bist gegen
weißt
ein TikTok.
Aber weißt du, was der Sager heute war von Babler? Genau zugehört bei der Pressekonferenz. Der Herr Babler nimmt diesen Anlassfall, diesen tragischen von Graz, und hat halt Folgendes gesagt: Er will künftig Medien kontrollieren, zwar nicht nur über Förderung, ob die überhaupt einen Bestand haben dürfen, sondern er will auch die Zulassung von Medien in Frage stellen, die falsche Nachrichten verbreiten. Erstens einmal, was ist falsch nach seiner Sicht? Das, was ihm nicht gefällt natürlich. Was hier jetzt passiert, ist jetzt auch eine Hetz auf liberale, freie Medien passiert. Und ich sage da, weißt du warum? Weil es genau diese alternativen Medien waren im Internet, die zum Beispiel aufgedeckt haben, dass dieser Täter 30 Social-Media-Kontakte hatte, also Profile hatte, während uns das offizielle Österreich nun die Mobbing-Version, die jetzt in sich zusammenbricht, aufgetischt hat, dass der mit niemandem geredet hat und dass der in Social-Media gar nicht war. Die haben uns ja zwei Tage zum Narren gehalten, die Polizei und die Behörden.
Dann brauche ich da messen.
Und haben uns einen völlig falschen Täter geliefert, der es gar nicht war, vom Profil her.
Dann brauche ich messen. Ja.
Und jetzt kommt der Herr Babler und sagt, die Medien, die das aufdeckt haben, die möchte ich jetzt streichen, die kriegen keine Förderung mehr. Und denen muss man überhaupt schauen, ob die eine Legitimation haben, Medien sein zu dürfen. Der Staat, der Vizekanzler der Republik, will künftig entscheiden, wer in dem Land Medien sein darf und wer nicht. Bist du deppert? Also der Orban Schaube, das ist ja der Orban, ein Freigeist gegen den Herrn Babler, gegen den Stalinisten. Das ist ja unglaublich, was der mit dem Land machen will. Unfassbar.
Immer spannend mit euch und spannend, wenn sich der Peter Westenthaler in Rage redet, weil viel von dem trifft ja den Punkt.
Meistens.
So, spannende zweite Runde. Wir gehen in eine kurze Werbepause, dann reden wir über die Frage, ob wir pleite sind. Du pleite bist, der Peter pleite ist, ich sowieso pleite. Ob Sie pleite sind, nämlich unser Vorsitzender des Finanzrats ist aufgetreten und hat gesagt, er sieht keine Chance für diese Regierung, je aus diesem Finanzchaos herauszukommen. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
So, und wir sind zurück, waren zwei spannende erste Runden heute an diesem Vorfeiertagsabend. Ich hoffe, Sie schauen mit großer Begeisterung wie immer zu, heute ohne Zeitlimit, Open End könnte man sagen, weil Sie können ausschlafen, morgen ist Feiertag. So, und jetzt kommen wir mal zu Thema Nummer 3, das machen wir ein bisschen kürzer, weil dann kommt das eigentlich spannende Thema noch, Iran gegen Israel, wo zwischen den beiden Herren die Fetzen fliegen werden. Jetzt ist ein Thema, da nehme ich an, da sind sich beide relativ einig. Der Vorsitzende des Fiskalrats, der Herr Bartl, ist aufgetreten, übrigens auch bei uns im Studio, und hat kundgetan, dass er für dieses Land schwarz sieht. Ja? Also das, was ihr beide hier eh schon lange tut, hat er jetzt als wirklich befugter Fachmann gesagt. Er hat gesagt, so wie diese Regierung agiert, fahrt sie uns mehr oder weniger in den Kanal, wird sie niemals in der Lage sein, das Budgetdefizit zu reparieren und wird sie auch nicht in der Lage sein, in irgendeiner Form das zu machen, was seinerzeit Karl-Heinz Grasser, Gott hab ihn selig, ich weiß nicht, ob er uns zuschauen darf.
Er lebt aber noch.
In sein Ziegelstab. Ja. Gott hab ihn selig als Finanzministermann. Also. Er ist jetzt der Häfenausteiler von Bettwäsche.
Ja.
So, und vielleicht schaut er uns zu. Und er hat immer gesagt, ein guter Tag beginnt mit einem ausgeglichenen Budget. Während diese Regierung ist ja der Meinung, ein guter Tag beginnt mit einem Budget, das weniger als 3% Defizit hat. Wie siehst du das, Josef Czap?
Schau, ich glaube, man muss den Bartl ernst nehmen, ja? Weil das ist der Präsident des Fiskalrates, der hat die Analyse dessen gemacht, was die gerade als Sparpfad eingelegt haben und der sagt, das sind im Wesentlichen vereinfacht gesagt, das sind zu viele Annahmen drinnen, die können eintreffen oder auch nicht eintreffen. Man geht von zu optimistischen wirtschaftlichen Entwicklungen aus. Es wird, das sage ich, nichts gegen die Inflation gemacht, nichts weiter.
3% heute wieder, höchste in Europa nebenbei.
Ja, nichts. Das ist ein Zeichen von Unfähigkeit, von wirtschaftspolitischer, wenn man nicht erkennt, dass das der Schlüssel ist, um diese Fragen alle in den Griff zu kriegen, sodass man nicht nur bei den Ausgaben diskutieren muss und bei den Einnahmen. So, jetzt komme ich, um in Erinnerung zu rufen, ja, weil ich damals dabei war, bei Faymann und Bröll, ja, diese 31 Milliarden an Förderungen. Wer kriegt's? Wie wird es überwacht? Was geschieht damit? Das ist einmal ein Punkt.
Du wolltest zweite das Punkt damals ist, durchforsten bis gescheitert.
Sie haben es eingeführt sogar. Sie haben es eingeführt. Ja. Sie haben, das war ja nur eingeschlafen. Wie halt so vieles in Österreich einschlaft. Das zweite ist, der Bankenabgabe von 300 Millionen ist ein Hohn, aber kein Beitrag, keine Lösung. Die können ja sogar Milliarden machen und dann in einen Fonds reingeben, um die Wirtschaft anzukurbeln. Ich sage ja nicht, dass das nur ins Finanzministerium geht. Nächster Punkt. Die Energieunternehmen, da muss ich dazu sagen, das können wir dann nachher diskutieren. Der israel-iranische Konflikt wird zu einer Verteuerung des Erdgases und des Erdöls führen. Das werden die Menschen in Österreich spüren, bei den Heizkosten unter anderem, aber nicht nur bei den Heizkosten. Sage ich nur so am Rande. Also da muss man sich überlegen, was da geschieht. Die Stiftungsbesteuerung, wo das große, dicke, fette Geld liegt, ja, das geht natürlich ordentlich angehoben. Und dann muss ich nur sagen, das geht natürlich weiter, was die Steuerhinterziehung betrifft. Da haben es eh schon aufgedeckt, viele. Sie brauchen wahrscheinlich nur mehr Personal im Finanzministerium, damit man da wirklich einmal die Steuerhinterzieher besser in den Griff kriegt. Und dann mein Lieblingsbereich ist das Tanner-Verteidigungsministerium. Das ist eine Geldvernichtungsmaschine im Sinne dessen, dass die Investitionsvorhaben planen, die einfach nicht zu rechtfertigen sind, weil die zu keiner Sicherheitssteigerung führen. Die werden wieder herumtouren, ob man nicht die Eurofighter, die nächste Generation machen. Die werden, kommen jetzt mit Sky Shield und da kann man lauter sagen, wo die Rüstungsindustrie davon profitieren soll.
Also du sagst, man müsste viel brutaler in dem Budget einerseits zusammensparen, Verteidigungsressort, andererseits die Geldquellen bei den Reichen
Ja, und jetzt sage ich dann noch
Erbschaftssteuer, heute noch einmal Banken etc. viel härter anzapfen.
Aus meiner aktiven Zeit kann ich mich erinnern, ich wollte dem schon mitbringen, so einen dicken Ziegel, der Konvent über Föderalismusreform, Einsparung bei der Bürokratie und bei der Verwaltung. Ich frage mich, was übrigens der Staatssekretär da jetzt gerade macht, weil das ist eigentlich seine Aufgabe. Ja. Aber ist ja wurscht. Ja, aber da kannst du eben... Kannst du auch viel tun und das muss diese Regierung meiner Meinung nach auch machen. Und jetzt werden wir schön.
Wer es glaubt, wird selig. Bitte.
Sei so bitte. Also es passiert, oder es ist heute etwas passiert, was in der Geschichte einzigartig ist. Es ist eigentlich ein historischer Tag, leider negativ für das Land, aber ein historischer Tag. Der Fiskalrat ist das, wenn man so will, oberste Überwachungsorgan unseres Staatssäckels. So kann man das sagen. Und der hat einen offensichtlich sehr mutigen Vorsitzenden, den du einmal gern zitierst, nämlich den Herrn Badelt. Und der sagt gestern und in den letzten Stunden, dieses Budget dieser Regierung, dieser Verlierer-Dreierampel, die Wahlen verloren haben, das heute Abend beschlossen worden ist, bricht auseinander und heute nicht. Das ist die Botschaft des obersten Staatssäckelwatz.
Bis 29.
Das bedeutet, wir werden weiter Defizite über 4% haben. Das bedeutet, all das, was uns in den letzten Tagen der Herr Matterbauer am Matterpfahl für die Menschen uns erklärt hat, das ist alles zu wenig. Das reicht nicht aus. Oder wenn man es schlimmer sagen will, es ist ein Schmäh, es ist gelogen und es ist politisch nicht haltbar. Das ist die Aussage des Herrn, des Herrn Badl. Das heißt, die Regierung scheitert an dem Budget, das heute beschlossen worden ist. Während noch es im Parlament diskutiert. Es wird nicht korrigiert, es wird nicht zurückgezogen, es wird nicht noch gebessert, es wird beschlossen im Wissen, dass es nicht hält. Also es ist eine einzigartige Situation. Und jetzt wissen wir aber, dass schon im jetzigen Budget das kein Sparpaket ist, sondern ein reines Belastungspaket. Denn wie Badl sagt, es wird nicht gespart. Es wird weiter Schulden gemacht. Die Schulden steigen, wenn es so weitergeht, bis zum Jahr 29, muss man sich vorstellen, auf sage und schreibe über 91% des Bruttoinlandsproduktes Schulden. Wahnsinn. 91%.
Schuldenquote.
91% Schuldenquote. Das muss man sich einmal vorstellen. Und zur gleichen Zeit werden aber gerade die Armen und die, das ist auch Common Sense, das gibt jeder Wissenschaftler, sagt das, jeder Experte, werden das untere Einkommensdrittel dank SPÖ, die da mitmacht und die früher diese Vertreter, diese Menschen, sich heute abwendet, massiv belastet. Die Pensionisten mit der Erhöhung des Krankenversicherungsbeiträges. Die Familien- und Kinderleistungen werden nicht mehr angehoben und daher in Wahrheit real gekürzt. Die arbeitenden Menschen müssen künftig länger arbeiten für weniger Geld, weil die Korridorpension abgeschafft wird. Kranke Menschen kriegen weniger Überweisungen von den Krankenkassen, weil ja in dem Land nicht nur der Bund pleite ist, die Länder pleite sind und die Gemeinden pleite sind, sondern auch die Krankenkasse. Wir leben in einem Pleiteland. Das müssen wir mal klar aussprechen. Dann die Pfleger werden zum Nahen gehalten. Und jetzt kommt noch et on top, erfahren wir vorgestern, dass die ehrenwerte Frau Sozialministerin jetzt Leistungen für behinderte Menschen streicht. Also das ist ja das Schlimmste überhaupt. Eine sozialdemokratische Sozialministerin, Regierungsmitgliederin,
die aus der Gewerkschaft kommt,
mit dem teuersten Dienstauto, das ein Regierungsmitglied hat, geht her und streicht jetzt für Menschen mit Handicap, in unserer Zeit hat man gesagt, behinderte Menschen auch noch Gelder. Also ich muss das sagen. Und gleichzeitig sagt uns der Herr Bundeskanzler, wir sind ein reiches Land. Wir haben Geld für die Asylanten, 9.000 Euro im Monat, wenn es sein muss, in Wien, Mindestsicherung. Wir haben Geld für die Regierungsprivilegien, Regierungsautos, größte Regierung aller Zeiten, Mitarbeiter, wird auch diskutiert. Wir haben Geld für Rüstung, Milliarden, 5 Milliarden für Sky Shield, 1 Milliarde für neue Flugzeuge, die wir brauchen, die ein bisschen herumfliegen über Österreich. Wir haben Geld für Geschenke ins Ausland, für Syrien, für die Ukraine, jetzt schon wieder. Da kommt der Herr Zelensky und da stellt sich der Herr van der Bellen hin und sagt, ja, es wird weitergehen, die Hilfe von Österreich. Ich frage mich, mit welchem Pouvoir kann eigentlich ein Bundespräsident Gelder verteilen? Sind das seine Verfügungsgelder? Ich glaube nicht, weil da geht es ja um hunderte Millionen. Das ist ja eigentlich unfassbar. Wir haben Geld für teure Werbekampagnen, damit wir einen nicht ständigen Sitz in der UN haben. 20 Millionen Euro. Und wir haben Geld für Wocke-Klamauk-Veranstaltungen wie das jährliche Antisemitentreffen des ESC, für Festwocheneröffnungen für Krude oder jetzt für eine Regenbogenparade, für eine sinnlose in Zeiten der Staatstrauer. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Land ist sowas von kaputt. Die Regierung ist kaputt, das Land ist kaputt, die Finanzen sind kaputt. Und dann kommt einer, Gott sei Dank, danke Herr Badl, und sagt, was wirklich ist. Und der Finanzminister geht nicht her und sagt, danke, Herr Bartl, für den Hinweis, wir korrigieren. Nein, es geht so weiter, weil es kommt eh die EU. Die EU reitet jetzt ein in ein paar Wochen. Hoch zu Ross kommen die EU-Kommissare und übernehmen. So.
Und das ist der Punkt. Lieber Josef, ja, da, erstens einmal will er einen Orden für den Herrn Bartl. Ich nehme an, das willst du auch. Zweitens aber, dem und das hat er ja richtig gesagt, der Peter, hat der Herr Bartl deinem besten Freund, dem Herrn Finanzminister Matterbauer, aber sowas von einer Ohrfeige.
Die Parade gefahren.
Also bitte, fühlen wir uns, ich habe noch nie einen Finanzminister gesehen, der vom Fiskalrat abgewatscht wurde. Der ist rücktrittsreif.
Hat es noch nie gegeben.
Ich muss euch ein bisschen.
Bitte schön, bitte.
Der Finanzminister hat gesagt, er fühlt sich durch den Auftritt und die Kritik des Bartl bestärkt.
Okay. Das ist aber der Witz des Jahres.
Nein, ich werde das Lachen noch vergessen.
Schön, dass bestärkt. Du immer für die Heiterkeit
hier die Leute weiterzuwürgen.
Ich habe jetzt folgendes, Interpretation. Meine Interpretation ist die, der Bartl und der Matterbauer verstehen sich sehr, sehr gut. Die kennen sich und die sind, aber das ist jedenfalls ein Verhältnis, wo ich nicht ausschließe, dass es durchaus im Interesse des Finanzministers, des Aktiven ist, in seiner Tätigkeit gegenüber den anderen Ressorts, den Ländern, den Gemeinden, jemanden zu haben, der öffentlich auftritt und genau das sagt, was der Bartl sagt.
Aber der hat gerade heute ein Budget beschlossen, dass dem Herrn Bartl 100%
widerspricht. Versucht es mal rein, meinen Gedankengang mitzugehen, weil das hat ja was. Nein, mir kann ja keiner dazu
sagen,
dass der
Bartl,
mein Gedankengang ist der, dass
der
Matterbauer in den Konflikten, die er offensichtlich noch intern ganz sicher hat oder haben wird noch, ja, und auch vorhat, nicht im Jahr 2021 mit 4,2% wiederum weit von den 3%-Grenze weg zu sein und nur immer dieses EU-Defizitverfahren am Hals zu haben. Ich schließe nicht aus, dass es da eine Koordination gibt als Unterstützung dessen, was der Finanzminister vorhat. Und jetzt nehmt es einmal ernst, jetzt fangen Sie mal zum Lachen an. Das Lachen ist noch kein Lachen.
Jetzt kommen gleich die Tränen.
Nein, also das ist, noch, das ist schlimmer, da ist es nicht mehr ernst. Wenn du warst, dann wäre ich ganz betroffen. Ja. Das ist einmal das eine.
Also, arme Herr Matterbauer ist so arm, dass der Herr Bartl den Staatsnotstand ausrufen muss, damit er seinen Regierungsmitgliedern erklären kann.
Wir haben zwar jetzt ein Budget,
aber wir müssen
sparen. Der Bartl hat eine ehrliche Stellungnahme
abgegeben.
Der Bartl hat eine ehrliche Stellungnahme abgegeben. Die Annahmen von euch in der Bundesregierung, die werden aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung, sind die, wie soll man sagen, sehr optimistisch.
Sie halten nicht,
und sie werden, wenn sie es nicht halten, wird es auf 4,2%.
Er hat gesagt, Finanzminister, dein Budget hält nicht.
Ja, das war nicht.
Er hat ihn blamiert.
Du hast vorher den mutigen Satz gesagt, diese Regierung ist wirtschaftspolitisch unfähig. Hast du gesagt. Du hast genau zugehört.
Ja.
Das gilt dann auch für den Finanzminister.
Ja, aber jetzt kann ich da noch was sagen. Dass die Regierung, die hat jetzt zwei Dinge noch hingenommen, die würde ich da jetzt einfach hineinpacken. Ja. Das eine ist die, nachdem der Nehammer nach Moskau und nach Kiew gefahren ist, ja, und dann auch darüber nachgedacht hat, ob nicht Wien ein Ort war, so wie bei den Atomgesprächen zwischen Iran, USA und der Atombehörde, ob nicht Wien ein Ort sein könnte. So, jetzt ist Folgendes, jetzt macht die Meindl-Reisinger und der Babler den Vorschlag, ob nicht Wien sein Ort sein könnte, fahren aber maximal nach Kiew, wenn überhaupt, in dem Moment,
ich sag ja,
wo gerade der Zelensky in Wien ist. Und jetzt kommt das Beste. Ja. Das Beste ist, und da bin ich ja, das verstehe ich auch, ja, es wird zwar von Verteidigung der westlichen Werte und des Westens, was auch immer das jetzt momentan ist, weil den Westen in dem Sinn, in der geschlossenen Form gibt es ja schon gar nicht mehr, aber es geht in Wahrheit um Aufträge für die auch für die österreichische Wirtschaft beim Wiederaufbau in der Ukraine. Das kann ich mitvollziehen. Für das habe ich ein Verständnis, ja, das kurbelt die Wirtschaft an, aber das ist noch kein Beitrag dafür, dass die endlich so einen Waffenstillstand dort machen.
Auch, und aber auch kein Beitrag für unser Budget bei aller Wertschätzung.
Ja,
wir reden ja derzeit
warte mal, aber das Beste ist erfolgreich.
Und die Frage ist, ist dieses Land pleite? Dieses Land hier, nicht die Ukraine. Und fährt es gegen die Wand, wie der Peter Westenthaler gesagt hat, oder nicht? Weil der Frieden zwischen Russland und Ukraine ist
nicht.
Wird ein bisschen helfen, aber...
Die nächste Frage ist, wieso der Bundespräsident das überhaupt alles macht, ist mir schleierhaft, aber gut, der Bundespräsident... Aber wer zahlt den Wiederaufbau? Das ist die entscheidende Frage. Und das ist allein... Ja, wir... So wie wir beieinander sind momentan. Ja, das schauen wir
an.
Das heißt aber, wenn das so ist, was der Bartl sagt, dann muss ich mir noch über das Regierungsprogramm hinausgehend Gedanken machen, wo ich auf der Ausgabenseite, wo ich auf der Einnahmenseite Überlegungen habe, um das in den Griff zu kriegen.
Ja, nur das Budget ist halt beschlossen worden, lieber Peppi.
Das ist ja wurscht. Soll ich da was sagen? Das ist, wie oft wir Budgets beschlossen haben und dann in der Folge, in der Legislaturperiode immer noch Veränderungen gemacht haben, weil das alles nicht abschätzbar ist.
Ja, aber nicht so gravierende.
Was machst du, wenn du, was machst du, wenn du eine wirtschaftliche Entwicklung aufgrund von Ereignissen, welche auch immer das sein, und damals waren es die bei dem Beginn des Krieges, Russland, Ukraine, was um die ganzen Aktionen gegen Russland kam und so weiter.
Aber bitte beantworte jetzt einmal meine Frage. Ist dieses Land, so wie der Peter sagt, pleite? Eins, erstens. Zweitens, von dieser Regierung wirtschaftlich ruiniert, fährt es an die Wand und ist es 5 nach 12?
Es ist meiner Meinung nach 10 vor 12. Aber es
10
ist,
vor 12? Ja, na, da haben wir eh noch viel Zeit.
Nein, viel Zeit haben wir nicht. Es muss da wirklich was geschehen, das ist richtig. Der Badelt hat recht. Und ich habe aufgezählt, wo man überall was machen
schon
kann.
Gehört, ja,
aber das habe ich alles aufgezählt. Und das wären meiner Meinung nach die Schlussfolgerungen. Also wir sind nicht Argentinien, ja, wo du quasi bei einer Inflationsrate von ich weiß nicht was bist und dann quasi alles zu Ende ist und dann neue Banknoten drucken kannst. Das geht gar nicht, weil wir ja beim Euro sind. So, daher finde ich, muss man mit der Wortwahl vorsichtig sein, weil du willst ja weiter ein Ort für Investitionen sein, für Handel, für Leute, die nach Österreich kommen und so weiter.
Wir sind nicht pleite und wir dürfen das schon gar nicht sagen in dieser Sendung.
Ich bin der Meinung, man muss sagen, man muss nicht vorsichtig sein, man muss ehrlich sein. Und jetzt darf ich da was sagen.
Der Badet
ist ehrlich. Ich bin seit 12 Jahren auch Unternehmer. Ja? Wenn ich ein Unternehmer und jeder andere Unternehmer dieses Landes ein solches Budget verabschiede oder verabschieden möchte, gerade dabei bin, weil es wird erst, es ist erst heute beschlossen worden, und plötzlich kommt einer meiner Experten oder irgendein Experte und sagt, du, dein Budget deines Unternehmens, das hält so nicht, das geht schief. Weißt du, wo ich dann bin? Vor Gericht, nämlich als Unternehmer.
Ja.
Da bist du vor Gericht. Diese Wappler in der Regierung, inklusive deines geliebten Finanzministers, Vollwappler, der bringt kein Budget zustande. Der schröpft die Leute und schafft es trotzdem nicht, ein Budget zustande. Und jetzt kommen schon die Warner und das ist nicht vereinbart. Josef, das hat es in der Geschichte, erinnere dich, noch nie gegeben. Noch nie gegeben. Ist eine Premiere, dass,
ist brutal,
dass ein, der oberste Säckelwart des Landes noch vor Beschluss des Budgets den Finanzminister warnt und sagt, deine Annahmen, dein Budget kracht in sich zusammen. Es hält nicht. Korrigiert es. Und im Parlament, wie die Marionetten, wird es trotzdem beschlossen. Da müsste im Parlament, müssen die Fraktionen, SPÖ, ÖVP, müssen dann aufstehen und sagen, nichts aus, Beschluss verschieben. Ich meine, das ist ja alles unglaublich, was da passiert.
Ja,
du machst dich strafbar. Du machst dich strafbar als jeder Unternehmer. Und die dürfen an so einen Bauchfleck machen. Also es ist wir haben einen Zustand in dem Land, das ist eine Partei, wo der Finanzminister aus einer Partei kommt, die halt Excel-Tabellen macht. Und so schaut das Budget wahrscheinlich auch aus.
Ja, das ist aber sehr polemisch.
Naja,
Ich sage dir vorhin,
das Sie können es nicht. Sie können es nicht.
Auch du als Privatunternehmer bist abhängig von Entwicklungen am Markt, wo du deine Produkte verkaufen
musst,
die nicht immer verlassbar sind.
Ja, und offenbar ist diese Regierung pleite.
Nein, das, was ich kritisiere, und da bin ich ja beim Badelt, ist, man setzt sich hin, macht ein Budget und geht davon aus, es wird so schlimm nicht sein. Ja, nämlich von der Wirtschaftsentwicklung, und daher werden wir uns auch
holen. Was passiert, wenn ihr falsche Bilanz abliefert beim Finanzamt? Was da passiert?
Nein.
Na gut, aber dieser Schwäbe von, es wird so schlimm nicht sein, hat diese ÖVP-Regierung jetzt ja dreimal durchgeführt und jetzt sind wir in der Grube.
Ja, deswegen sitzt sie wieder in der Regierung,
damit ja, eben, ja.
So weit weiter
dank der SPÖ.
Ja. Und jetzt sitzt der SPÖ-Finanzminister dabei und
macht dass der Finanzminister aufgreift, was der Badel sagt und das dann
das tut aber nicht.
In die Suppe. Das ist schon noch, das
also, aber der sagt, der hat eine andere Strategie. Der sagt die EU-Genossen reiten jetzt ein in den nächsten 14 Tagen und ab dem Zeitpunkt, ich garantiere dir, das ist die Strategie, diese hinterhältige Strategie am Rücken des Landes. Die wollen gar nicht sanieren. Die sagen sie, bitte kommt's endlich, EU-Defizitverfahren. Kommt's endlich und nehmt's uns an der Hand und alles, was dann an Grauslichkeiten kommt, können wir so, oje, die böse EU, wir hätten das nie gemacht. Die böse EU schraubt euch jetzt die Löhne runter. Die böse EU erhöht jetzt Steuern, Massensteuern. So wird's kommen. Anders ist das Land nicht mehr zu finanzieren. Und dann lehnt sie die Regierung zurück und sagt, mea culpa, wir hätten das nie gemacht, schuld ist die ÖVP. Aber es ist so, die werden das werden sich auf die
Regierung, sie hat das Budget gemacht, sie müssen es umsetzen.
Du erinnerst dich an den heutigen Tag?
Ich bin kein Anhänger, ich wollte kein EU-Defizit.
Ja, das ist eine Katastrophe.
Nein, ich wollte das
eben. Aber es gibt, es kommt. Darum ist ja die Frage, sind wir pleite, eine durchaus berechtigte?
Besser ist der Badet, sagt das jetzt. Und sie müssen in der Folge dessen, wann auch die vielen Annahmen nicht eintreffen sollten, dass sie da vieles von selber regelt, sagen wir mal so, ja, dass die dann das aufgreifen und dann wirklich in dem Punkt, die ich aufgezählt habe, Schritte setzen.
Also
und
ohne den wird es nicht gehen. Das ist das Schöne an Fellner live am Feierabend. Wir haben einen unverbesserlichen Optimisten hier in Josef Chab.
Ich liebe Österreich und ich kämpfe für Österreich.
Alles Beste, sie wird schon sagen, wird besser nicht sein, das Geld kommt wieder ein. Und wehe, der Westenthaler sagt noch einmal, dass wir pleite sind. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt das Thema, auf das Sie schon warten und ich auch. Nämlich dann kommt das Duell dieser beiden außenpolitischen Masterminds zur Frage Krieg, Iran, Israel und welche Position haben die beiden. Wir sind gleich wieder da.
Fellner live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Ein sehr spannendes Duell, Westenthaler gegen Chab, am Vorabend eines Feiertags. Frohnleichnam ist morgen. Sie können zuerst ausschlafen und dann zur Prozession gehen und überhaupt herrliches Wetter. Was für ein wunderschönes verlängertes Wochenende. Das eigentlich nur getrübt wird durch eine außenpolitische Entwicklung. Wir wissen nicht, ob es nicht wirklich an diesem Wochenende heftig kracht. Ob da nicht eine Megabombe explodiert, ob da nicht ein Krieg eskaliert, ob dann nicht letztendlich nicht nur die Israelis, sondern auch Donald Trump im Iran einfliegen, einreiten, einbomben. Josef Chab ist hier, mindestens 30 Jahre außenpolitisches Gewissen der SPÖ. In diesem Sinne immer ein Kämpfer für Frieden, ja, insbesondere ein Kämpfer seit Bruno Kreisky, und das ist jetzt über 40 Jahre her, ja, 50 Jahre her, dafür, dass im Nahen Osten Frieden einkehrt. Na gut, Bruno Kreisky dreht sich wahrscheinlich gerade im Grab um, denn von Frieden ist keine Rede, sondern jetzt wird sogar der Iran bombardiert und umgekehrt. Die Raketen fliegen nach Israel hinein, dass es nur so zischt. Was ist deine Meinung, Josef? Hat Israel richtig gehandelt, dass es hier diesen Präventivschlag gesetzt hat, weil sie davon ausgehen, dass der Iran schon in den nächsten Wochen, spätestens Monaten, eine fertige Atombombe hat? Oder hat Israel völkerrechtswidrig gehandelt, weil es also hier in einen Staat hineingeflogen ist, ohne dass es wirklich Beweise für diese Atombombe gibt? Und hier einerseits Spitzenleute dieser diversen Geheimdienst- und Wissenschaftsorganisationen des Atomwaffenprogramms getötet hat und da gleich noch die ganzen Familien und Anwohner mit. Josef, bitte.
Ja, schau, ich bin überhaupt kein Anhänger nuklearer Aufrüstung. Ich bin der Meinung, man muss erreichen, dass es weltweit eine Ächtung, ja, vielleicht sogar einen Abbau, eine Vernichtung von Nuklearwaffen gibt. Das schicke ich mal gleich voraus. Dass man sich aufregt, wenn der Iran an der Atombombe bastelt, ist, verstehe ich, da habe ich überhaupt, das verstehe ich total. Ich frage mich nur, wieso regt man sich nicht auf, wenn das in Israel so ist? Und das, heute, das ist nicht einmal der Punkt. In Pakistan eine Atombombe zu haben, wo die Taliban ein- und ausgehen, hat sich auch niemand aufgeregt. Das ist ein bisschen eine seltsame Ungleichgewichtigkeit, aber gut. Ich sage Folgendes, und das habe ich gelesen in einer Tageszeitung mit rosa Papier, wo eine Analyse drin gestanden ist. Das ist natürlich völkerrechtswidrig, was da Netanyahu macht. Ja, schwer völkerrechtswidrig. Aber es ist auch völkerrechtswidrig, was der Putin gemacht
hat. Das meinst du allen Ernstes?
Ja, natürlich. Ja, bitte, das sind Experten, die gesagt haben, ich kann nicht einfach auf einen Verdacht hin sagen, so, und jetzt bombardiere und bringe Leute um, mache ich sonst was. Das geht auch nicht, mit Panzer hineinzumarschieren, wie es der Putin gemacht hat. Beide sind im Visier von Den Haag, von der Internationalen Strafrechtsgerichtshof, nämlich Netanyahu und Putin. Und der ist dort einmarschiert. Ja, ich kann das kann ich alles.
Attacke mit dem, Attackenkrieg.
Aber völkerrechtswidrig ist eine Rechtsregelung und an die haben sich alle ausnahmslos zu halten. So,
also das was die Israelis gemacht haben, hältst du absolut nicht für zulässig.
Das ist völkerrechtswidrig. So, und jetzt, dass du mich richtig verstehst. Ja. Ich glaube, dass der Staat im Iran sich dem Ende nähert. Ja, weil wann das möglich ist, dass die so unterwandert, gefordert sind von Agenten, von Oppositionellen, sodass die nach der Reihe alle Leute umbringen können. Übrigens, nach welchen Kriterien geht das eigentlich? Wenn ich irgendwann Verdacht habe, dass irgendjemand was Böses vorhat, dann bombardiere ich, dann schicke ich Raketen. Und so, der Iran, ich verteidige am Iran nichts. Ich bin der Meinung, dieses Mullah-Regime kehrt weg. Ja, die brauchen eine Demokratie, aber nicht eine Rückkehr der Schah-Dynastie, dieser korrupten Ausbeuter, ja, die verjagt man seit 1979, weil es den meisten ja nur um die Erdgas- und Erdölvorkommen
des Iran geht. Aber das, was Israel gemacht hat, hättest du nicht für legitim.
Nein, das finde ich nicht. Ich finde, das
schadet sich damit. Du bist ein Gegner dieses Angriffs.
Ich finde, das geht so nicht.
Auch wenn er präventiv ist.
Ja, was präventiv?
Es gibt viele, die sagen, die haben das für uns gemacht, nein, damit wir halt nicht die Atombombe.
Ja, ja, nein, das ist halt das Argument, was sie haben. Das Zweite ist, na, was da nicht zugedeckt wird, ist diese faschistischen Bewegungen, die es im Westjordanland gibt, wo die siedelt wird, die ganzen Palästinenser verjagen. Und jetzt habe ich, und vom Gaza rede ich heute gar nicht, das ist wieder ganz ein eigenes Kapitel.
Ja, wir bleiben bei mir. Dieser Präventivschlag was gegen mir den Iran hätte nicht passiert.
Was mir, da macht nur die israelkritische Artikel, auch in der Zeit wieder, von Israelis, ich zitiere überhaupt nur mehr Israelis, bis hin zu dem, der sagt, Israel zerstört sich selbst, der ehemalige stellvertretende Generalstabschef, Golan, der das also geschrieben hat. Ich nehme nur das immer. Aber wenn tut der Iran, was ich verurteile und wo ich sage, die brauchen sowas von keiner Bomben, ich kann nur gar nicht sagen, wie, ich bin aber überhaupt generell gegen alle Atombomben. Ja, das passt schon zusammen. Die aber dann, was hier, wenn die sagen, na, es besteht aber die Gefahr, will man natürlich, du brauchst. Ja. Da hat der Trump
und du hast deinen die sollen mit dem, auch hier nicht aufgegeben.
Da hat der Trump nicht unrecht, er sagt, jetzt Schluss mit dem Ganzen. Nur der Trump hat in die Luft gejagt, das Atomabkommen, was zwischen dem Obama und dem Iran damals schon gegeben hat.
Nichts genutzt
hat. Ja, nicht, das hat schon was genutzt, nur hat er gesagt, gut. Machen wir es nicht.
Okay, ja. Bitte, Peter, du bist ja da ein kleines bisschen anderer.
Naja, das ist schon ein bisschen starker Tobak. Lieber Josef Schaab, wenn du das als völkerrechtswidrig siehst, was jetzt Israel beim Iran gemacht hat, dann... So hast du jetzt auch gesagt, dass jegliche US-amerikanische Intervention von demokratischen Regierungen unter Clinton und Obama an der Zahl zweistellig völkerrechtswidrig war. Dann ist aber jeder Krieg völkerrechtswidrig. Ich will es noch gesagt haben, wenn das so ist, ist es so. Auch deine Freunde in Amerika haben dann einige völkerrechtswidrige Interventionen gemacht.
Ja, stimmt.
Wenn das so ist, dann ist es so. Aber was ist die alternative Frage? Ist die Alternative tatsächlich, den Mullah-Regimes zuzuschauen, bis die Bomben basteln und als nächstes gleich Langstreckenraketen, weil es schon gar nicht mehr nur um Israel geht, sondern natürlich auch um Europa und um
nicht
Amerika.
Zuschauen.
Aber was magst du? Hingehen und sagen, bitte macht es nicht, ihr lieben Mullahs, kommt um noch ein bisschen verhandeln, die verarschen doch die Welt seit Jahren und Jahrzehnten.
Die diese haben doch Abkommen Mullahs, geschlossen
die mit Obama. Die verarschen die Menschen, die tun Scheinverhandlungen führen und unter der Erde in irgendwelchen Bunker bauen sie die Bomben und das hat Israel und Israel, wissen wir, hat den besten Geheimdienst der Welt. Mit dem Mossad, hat auch nicht überall zwar erfolgreich agiert, aber in dem Fall ja. Und wenn es wer weiß, dann ist es Israel, wie weit die dort sind die mit der Bomben. Und als unmittelbares Nachbarland natürlich auch in Wald oder in die Region, Land, außen 1000 Kilometer, natürlich betroffen. Und daher haben die das Recht, und zwar vollständiges Recht, dort diese Anlagen zu zerstören und dieses Mullah-Regime gleich am besten aus der Schuhe zu kriegen.
Was ist mit Pakistan?
Pakistan ist auch ein Thema. Aber jetzt geht es um den Iran. Und Israel hat ja Pakistan nicht angegriffen, sondern den Iran. Weil dort eben diese Atomanlagen offensichtlich bereits nahe der Funktionsfähigkeit waren. Und das halte ich für legitim. Das halte ich wirklich für legitim.
Du findest dieser Angriff war gut
absolut,
und richtig.
Absolut.
Gut
und absolut. Richtig. Das musst du sogar machen. Du hast ja die Verpflichtung, als Staat Israel deine Menschen, deine Bevölkerung zu schützen, wenn da ein Land gleich neben dir plötzlich Atomraketen baut. Und jetzt kommt's. Und sozusagen in seiner Staatsdoktrin, und das ist die Staatsdoktrin der Mullahs, drinnen stehen hat, dass Israel ausgelöscht werden muss und vernichtet werden muss. Es ist ja nicht so, dass das ein Nachbarland ist, das in friedlicher Koexistenz in dem Bereich mit Israel lebt, sondern das politische Ziel der Mullahs in Iran, und deswegen kann Schuala, deswegen kann es uns die Schuhe gibt, ist, Israel gänzlich zu zerstören. Wie geht das? Mit Massenvernichtungswaffen. Und das ist der Punkt. Und da, natürlich muss sie Israel da wehren, aber sie werden es nicht alleine schaffen, glaube ich auch nicht. Ich glaube, die Amerikaner werden eingreifen und werden eingreifen müssen, weil es die große Chance besteht, das ganze System zu kippen. dieses System, das uns sehr fremd ist, das ein Gottesstaat ist, der in Wahrheit überhaupt nicht für Verhandlungen steht, für Demokratie, für Völkerrecht, sondern der genau das Gegenteil proklamiert von dem, was du verlangst. Und daher ist die Intervention von Israel völlig richtig.
Du wirst das nicht glauben.
Völlig
richtig. Wir zwei sind einer Meinung.
Völlig richtig.
Wir zwei sind einer Meinung.
Nein, das habe ich aber nicht gemerkt, dass ich einer Meinung
bin. Ja, kann er das sagen? Ich bin auch der Meinung, dass die einfach politisch wegkehren. Ja? Und ich bin der Meinung, dass das dort verdient und
du willst
das
wieder ein demokratisches weg, Land. Er will sie ja killen.
Ja, der kann sie nicht killen. Das
natürlich
ist jeder Experte, der das sagt.
Jeder schon gekillt,
aber der Trump das passiert. Die Frage ist, was ist der intelligenteste Weg, die Mullahs loszuwerden?
Er sagt killen, töten, Bombe.
Der Trump hat gesagt, nein, Khamenei wollen wir nicht töten.
Aber was ist deine?
Der Khamenei wollen wir nicht.
Sagt der Trump offiziell.
Sagt der Trump offiziell. Weil er weiter verhandeln will mit dem Iran.
Was sagst du?
Er selber hat es damals in die Luft gejagt, obwohl Obama und der Iran
der verhandelt mit
in
so einem
Wien ein Abkommen.
Der Josef Chap will mit ihnen verhandeln.
Ja,
du willst, dass die verhandeln. Du willst eine friedliche Lösung. Du sagst, Israel
soll sich zurückziehen. Ich steige nicht ein auf diese Mainstream-Propaganda.
Du sagst, Israel soll aufhören.
Ich steige nicht ein. Ich steige nicht ein auf diese Mainstream-Propaganda.
Und jetzt gehört noch was gesagt.
Ich bin der Meinung, man soll versuchen, ja nicht. Ich sage dir, das geht bis in die Haushalte, dass wir die Heizungskosten immer brennen können. Ja nicht, dass es dort zu einer Eskalation kommt. Und es geht genau in diese Richtung.
Also
und
du sagst, Israel soll aufhören und die friedlichen Verhandlungen oder die Friedensverhandlungen zwischen Amerika und Iran sollen weitergehen, obwohl sie die jetzt drei Monate am Schmied
haben. Es geht darum, das Atomprogramm, es geht darum, sie haben ein Abkommen gehabt, hört auf mit dem. Ja. So. Sie haben nämlich der Obama und die Iraner ein Abkommen gehabt. Und das wäre eine Möglichkeit gewesen, dass man das in den Griff kriegt, dass die nicht mit ihrem scheiß Atomprogramm, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, ich brauche dort kein Atomprogramm, ich brauche keine Atomprogramm.
Aber du
und ich
sagst,
brauche keine Mullahs.
Israel soll sich zurückziehen, die sollen aufhören mit diesen Angriffen.
Na, wie wollen
und
Sie das
sollen
lösen?
Den Trump friedlich verhandeln.
Bitte liest er das durch.
Schau,
dass
die,
das immer unzählige,
du machst
immer
keine
unzählige,
These.
Du, meine These ist genau die, sofortiger Waffenstillstand hinsetzen, die sind ja wirtschaftlich
hinsetzen
am Ende. In der gestrigen Presse kannst du sagen, was los ist mit dem Iran, was die alles schon immer mehr kennen und wie das zerbricht. Und wenn es wirtschaftlich zerbricht, dann sind die Mullahs auch weg. Und da bin ich der Meinung, ja, nichts tun, womit die wieder sich zusammenschließen. Ein gemeinsamer
sagst,
Feind steht
Angriff
vor der Tür.
Ist ja. Kontraproduktiv.
Die, genau das.
So, da bitte, aber der, man muss auch ein Argument noch hinzu. Also ich verstehe das nicht. Ich bin halt vielleicht
ist dieser Angriff
zu naiv.
Kontraproduktiv?
Ich glaube nicht, dass das funktioniert, dass du dich mit den Iranern, mit den Mullahs auf den Tisch setzen und sagt, ihr bösen Mullahs, baut ja keine Atombombe. Und die sagen dann, ja, ihr lieben Amerikaner und Israel, wir bauen eh keine Atombombe.
Dann musst du halt einmarschieren.
Und das glaubst du? Dieses Spiel spielen wir doch jetzt seit Jahrzehnten.
Dann musst du für Krieg
sagen. Die schauen dir an, sagen die mit Dackelaugen, es wird ja nichts gemacht und dann bauen sie es. Und jetzt kommt noch was dazu. Warum ich glaube, dass es für Israel sogar noch auch eine sehr emotionale Komponente gibt, warum die da gerade so reinfahren. Und ich glaube auch nicht, dass das nur die Atomanlagen sind, sondern da ist noch was anderes, was mitspielt. Und auch da sage ich, Israel hat recht. Weißt du was?
Erdöl, Erdgas.
Weil sie immer mehr herausstellt und mittlerweile historisch belegt ist, dass der Iran Mittäter war am 7. Oktober beim Überfall auf Israel von der Hamas. Dass es der Iran war, die Hamas ausgestattet hat, finanziert hat, mitgespielt hat, Waffen geliefert hat und sogar in die Logistik dieses Überfalls mit eingebunden war. Daher hat auch Israel ein sehr emotionales Recht. Das tut,
du sagst 100%
absolut.
Unterstützung für
absolut.
Israel.
Das ist
absolut richtig.
Weißt du, woher das Geld für die Hamas unter anderem gekommen ist? Auch unter Tolerierung und Unterstützung des israelischen Ministerpräsidenten, nämlich aus Katar. Ja, und das darf man nicht vergessen. Ich bin für Diskussion.
Also, noch ein Widerspruch.
Aber
er sagt, Israel hat 100%
recht. Noch ein Widerspruch.
Was sagst du?
Ein kleiner Widerspruch noch. Du hast den Grund und Boden, die Zeit des Schah Reza Pahlavi in Grund und Boden halt diskutiert. Zur Zeit von Schah Reza Pahlavi war Teheran, das New York dieser Region, völlig frei von Ideologie, keine Kopftücher, die Jugend hat dort völlig frei leben können. Es hat Partys gegeben.
Mord.
Teheran war wie eine westliche Stadt unter Schah.
Als ob das jetzt nicht der Fall wäre.
Als ob das jetzt nicht
der Fall ist. Die kehren nicht weg.
Also, es gibt noch einen Sohn. Der Sohn mischt sich jetzt ein und vielleicht nutzt
er es. Ja, aber schau, du kannst doch nicht dafür.
Der Sohn will übernehmen.
Wenn ich das zu Ende denke, Ich will die Gotteskrieger aus der Netanyahu-Regierung nicht und ich will es von der Hamas nicht und ich will es aus dem Iran nicht. Ich bin ein Vertreter der Aufklärung und ich will, dass man alles nicht mehr
haben. Du sagst, ein sofortiger Waffenstillstand muss her.
Ja, da bin ich auf dem Traum seiner Seite.
Gut. Und du sagst, das wäre Schwachsinn.
Ja, das, ein wenn man was beginnt, soll man es zu Ende führen. Und ich glaube, die Chance ist so groß wie nie, dort einen Systemwechsel zu erreichen. Und ich glaube, das muss das
Ziel sein. Ich bin so lange bomben, bis
ich glaube, dass das zeitmäßig nicht mehr lang dauert. Weil, der Iran wurde ja jahrelang überschätzt, was seine militärische Fähigkeit anbelangt. Wir sehen doch jetzt, der schickt Drohnen, die sind 4 Stunden in der Luft und noch auf iranischem Gebiet von Israel wieder oben. Naja, Gott sei Dank. Aber noch einmal, jegliche Ausbreitung eines Gottesstaates gilt zu verhindern. So, ja,
also, die Bomben sind gerechtfertigt.
Absolut.
Ja. So, Israel.
Das war's für heute Abend. Das war unser Auftaktprogramm für ein langes Wochenende. Danke Josef Czak, danke Peter Westenthaler. Die beiden Herren übrigens morgen am Feiertag wieder im Einsatz mit einem Politbarometer. Morgen werden wir unter anderem die Schulnoten für diese Bundesregierung vergeben. Cool. Na, das wird heftig werden. Also, wir sehen uns morgen wieder um 21 Uhr bei Fellner Live am Feiertag. Jetzt eine gute Nacht und dann einen wirklich schönen Start ins lange Wochenende. Danke fürs Zuschauen. Bis bald.